Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute gibt es wieder eine Rezensionsfolge. 6 Titel und ein Gast und wir haben uns einige Titel rausgegriffen. Ja, und man merkt es, das habe ich in der letzten Woche in der Rezensionsfolge mit dem Chris Greff auch gesagt, dass sich der Spielejahrgang allmählich dem Ende zuneigt, zumindest was die Titel angeht, die in diesem Jahrgang neu erschienen sind, wollen wir natürlich jetzt auf der Zielgeraden noch einige Titel besprechen. Einige davon haben wir schon seit vielen, vielen Monaten immer wieder und wieder gespielt. Einige sind sogar Nürnberg-Neuheiten jetzt aus dem Januar und recht frisch erschienen. Und da haben wir wieder eine gute Mischung. Und was das für eine Mischung ist, also welche Spiele wir dabei haben und natürlich mit wem ich sie bespreche, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, es ist ewig her, dass dieser Gast in diesem Podcast war. Man kennt sonst eine höhere Frequenz. Umso mehr freue ich mich auf die heutige Aufnahme und begrüße meinen guten alten Alter Ego, könnte ich fast schon sagen. Stefan Hanf. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo, ja. Es freut mich, wieder da zu sein. Es ist ewig her, hast du recht. Wir hatten das letztes Mal übrigens schon mal gesagt. Ne? Da hatten wir auch schon ein bisschen längere Pause dazwischen. Aber wir haben uns nach wie vor nicht zerstritten, würde ich sagen, sondern sind ein Herz und eine Seele und werden auch weiteren Rezensionen zusammen machen.
Absolut, aber es ist tatsächlich ja schon, wir haben ja normalerweise eine echt höhere Frequenz, aber jetzt war im Frühjahr irgendwie bei uns beiden ja recht viel los. Die letzte Folge, die veröffentlicht ist zwischen uns beiden, ist datiert auf den 1. März. Jetzt haben wir den 21. April. Das ist ja wirklich eine ganz schön lange Zeit, aber wir haben uns natürlich unterwegs auch gesehen und viel miteinander gespielt.
Ja, wenn es die Zeit zugelassen hat, du hast es schon ganz richtig gesagt. Also ein bisschen die Zeit hat jetzt gefehlt zuletzt, aber wir kriegen das hin und wir werden auch die Frequenz wieder erhöhen, glaube ich.
Ja, und wir haben ja, und das ist ja dann eben auch der Vorteil, wir spielen ja nicht nur die Titel immer miteinander, wenn wir sie miteinander besprechen, sondern wir spielen sie auch in ganz vielen anderen Konstellationen, in zahlreichen anderen Runden, zum Teil auch mal online, wenn sich das anbietet. Und wir haben jetzt, glaube ich, eine Mischung aus sehr schönen kleinen Spielen mit dabei, auch ein großer Brecher ist auf jeden Fall mit drin. Und ich habe mal geschaut, vielleicht bevor wir loslegen, wir haben ja auch zwei reine Zwei-Personen-Titel heute drin. Und ich habe mal geguckt, was in diesem Jahrgang alles erschienen ist an Zwei-Personen-Titel. Und da habe ich mal eine Liste gemacht, wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen. Aber es ist erschienen Herr der Ringe, Duell um Mittelerde, haben wir schon besprochen. Suna Valo haben wir besprochen. Flatiron haben wir besprochen, der Chris und ich. Dann ist erschienen Rival Cities jetzt bei Pegasus Deepprint Games, also bei Deepprint Games, bei Pegasus im Vertrieb. Azul Duell ist erschienen, jetzt recht frisch. Res Arcana Duell, Portals von Uwe Rosenberg, das haben wir beide auch besprochen. Die Agent Avenue, die haben wir auch schon längst besprochen. Boreal habe ich mit dem Nico besprochen. Pocket Cats mit dem Fabian Ermantraut, 2 kommen heute. Dann The Shadow Theater, das ist bei Asmodee, darüber werden wir auch noch sprechen. Adaptoid oder Adaptoid ist erschienen bei Korax Games. 2 Zimmer ebenfalls bei Korax Games. Das Living Forest Duell, das King of Tokyo Duell und dann auch noch die Duellvariante der Quacksalber. Das ist ein bisschen untergegangen, aber über das habe ich auch schon gesprochen mit dem Stefan Zerlik. Also eine unheimliche Fülle an Zwei-Personen-Titeln. Und ich habe immer den Eindruck, das werden jedes Jahr mehr. Teilst du die Beobachtung oder ist das jetzt gerade mal einfach eine subjektive Wahrnehmung von mir, weil ich gerade ganz viele von denen gespielt habe oder auf dem Tisch habe?
Ich wollte die Frage gerade eigentlich gern zurückgeben. Also ich habe mich das auch gerade gefragt, ob das jetzt wirklich mehr geworden sind oder nicht. Ob da vielleicht so durch auch gerade durch so Titel wie Sky Team, was letztes Jahr ja Spiel des Jahres geworden ist, vielleicht so ein bisschen auch einfach die Entwicklung vorangeschoben wurde. Oder ob es vielleicht sogar noch so ein Relikt ist aus der Corona-Zeit, wo ja eventuell auch so ein bisschen mehr Spiele entwickelt wurden, die eben auch für kleinere Spielzahlen gehen, eben für Pärchen, die vielleicht zu Hause sitzen und eben nicht raus können wegen Lockdown oder so. Ich find's schwierig, aber also es gab ja schon immer diese Duell-Varianten, also das ist ja wirklich nichts Neues. Aber die Häufung ist mir jetzt auch zuletzt vermehrt aufgefallen. Also rein aus dem Bauch würde ich sagen, ja, es sind ein bisschen mehr geworden.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das mit Sky Team zu tun hat, weil die Entwicklung der Spiele ist ja schon deutlich früher. Die haben ja nicht erst im letzten Juli mit der Prämierung angefangen. Ich glaube, so originäre Zwei-Personen-Titel gab es schon immer, aber es gibt halt jetzt viel, viel mehr dieser Duell-Varianten von etablierten Titeln. Also ne, Quacksalber von Quedlinburg, das Duell, dann Azul-Duell. Das sind ja Spiele, die funktionieren auch zu zweit ganz prima in der Grundversion. Res Arcana-Duell, auch eine reine Duell-Variante. Living Forest-Duell, King of Tokyo-Duell. Also ich glaube, es ist schon oft so ein Phänomen zu bemerken, dass so etablierte Titel dann in so einer Zwei-Personen-Variante auch nochmal ein bisschen ausgeschlachtet und gemolken werden.
Definitiv.
Muss nicht heißen, dass die schlecht sind. Also Herr der Ringe, Duell um Mittelerde haben wir beide sehr positiv besprochen. Das war ja eigentlich eine Seven Wonders-Duel-Umsetzung. Aber jetzt haben wir zwei Titel gleich am Anfang, zwei Duelltitel, die eben nicht eine Zwei-Personen-Titellierung von etablierten Spielen ist, sondern zwei originär neue Titel. Können wir mal loslegen mit dem ersten, den hast ja du mitgebracht.
Ja, mache ich sehr gerne und ich stelle dir jetzt gleich nochmal direkt eine Frage. Was hast du denn so im Alter von circa 17 Jahren so rund um die Sommersonnenwende immer gemacht? Kannst du das noch sagen? Auch wenn es lange her ist, ich weiß.
Wann ist denn die Sommersonnenwende? Es ist eine Frage, auf die du mich vorbereiten, Steffen.
Immer Mitte Juni halt.
Kann ich also, nicht spontan hier beantworten. Mitte Juni, da war ich wahrscheinlich im Alter von 17 Jahren auf irgendeinem Ferienlager. Und
okay. Also du bist nicht auf den nahegelegenen höchsten Gipfel geklettert und hast dort Leuchtfeuer entzündet, nehme ich an.
Nein, dafür hatte ich immer Personal.
Das
habe ich machen lassen.
Das hätte ich mir auch denken können, ja. Das habe ich natürlich getan und deswegen war ich auch gleich angetan vom Thema.
Das ist doch gelogen.
Natürlich, das ist komplett gelogen.
Ich wollte sagen, bitte dich. Also, dass du viel läufst und auch auf Berge rennst, das weiß ich. Aber hast du es mit 17 eigentlich schon gemacht?
Nein. Das habe ich erst angefangen mit Ende 30 etwa.
Was hast du denn mit 17 gemacht an der Sommersonnenwende?
So, und jetzt fange ich mal an mit meiner Rezension.
Kräuter gesammelt.
Wollen wir jetzt mal nicht drüber sprechen.
Kräuter gesammelt bei der Walpurgisnacht.
Genau. So, das geht mir jetzt ein bisschen so sehr ins Detail, da wollen wir natürlich jetzt nicht drüber sprechen.
Du hast angefangen.
Ja, ich weiß, ich bereue es auch gerade. Also, jetzt kommen wir mal zum Thema. Wenn wir wollen über Solstice reden, dann machen wir nämlich genau das. Wir sind werdende Erwachsene, die auf einen Gipfel des nahegelegenen Berges steigen, um Leuchtfeuer zu entzünden. Denn das ist anscheinend ein Ritual, was in dieser Welt, in der Solstice spielt, getan wird. Und das ist du sagst es gerade schon, ein Zwei-Personen-Spiel. Ja, ich nenne es jetzt mal Puzzlespiel, obwohl das eigentlich gar nicht so richtig den Kern trifft. Denn wir haben 48 Bergteile, die wir zu einem Raster zusammenlegen können. Also wir packen das Spiel aus und können theoretisch diese ganzen Bergteile uns schön zusammenlegen zu einem großen Panoramabild eines Berges. Und diese Bergteile versuchen wir jeweils in unser eigenes Raster so ein bisschen einzupuzzeln. Und das machen wir, wie gesagt, in dieser Duellvariante. Wir draften diese Teile. Und zwar nach folgendem Prinzip. Wir haben immer auch drei Stücke auf der Hand und in der Mitte, in der sogenannten Wildnis, liegen bereits mehrere offene Teile. Und wir spielen immer eins vor uns aus und dann gucken wir, ob das zu einem der anderen passt. Und passt bedeutet, sie haben die gleiche Zahl, denn da sind Zahlen abgedruckt, oder sie sind auf der gleichen Ebene einzupuzzeln. Die Ebene ist so farblich markiert, da gibt es 6 Ebenen insgesamt. Ja, und wenn eins davon passt, dann nehmen wir das Ausgespielte und das, zu dem es passt, und puzzeln die bei uns auf dem Raster ein. Und ja, wie gesagt, das ist nicht wirklich ein Puzzle, denn durch diese Zahl und durch diese Ebene ist genau vorgegeben, wo dieses Teil bei uns auf dem Tisch dann hin muss. Und dann, das heißt, wir müssen dann teilweise auch so ein bisschen abschätzen, okay, das legen wir jetzt dahin, dann müsste es eigentlich reinpassen in dieses Raster, was wir uns dann so ein bisschen vorstellen müssen vor uns. Es kann natürlich sein, dass in der Mitte keine Teile liegen, die zu unseren Handteilen passen. Wenn wir das tun, spielen wir trotzdem eins in die Mitte und dürfen dann von einem großen Stapel ein weiteres Teil aufdecken und dürfen dann gucken, ob das dann vielleicht zu den anderen Wildnisteilen passt und ob ich auf diese Weise dann vielleicht wiederum mir zwei Teile schnappen und einpuzzeln kann. Ja, und wenn das auch nicht klappt, gibt es sogenannte Regenbogenplättchen, das sind Jokerplättchen, die darf ich einfach irgendwo in meinem Raster dann an eine entsprechende Stelle meiner Wahl hinlegen. Ja, warum mache ich das Ganze überhaupt? Ich versuche zum einen, ein möglichst großes zusammenhängendes Gebiet an Teilen, also zusammenhängend orthogonal zu bilden, denn dafür gibt es jeweils einen Punkt am Ende. Also großes Gebiet ist schon mal immer eine feine Sache. Ich versuche gleichzeitig aber auch, solche 2x2 Quadrate an Teilen mir hinzubasteln, denn auf diese Weise kommen dann Naturgeister auf mein Tableau. Und diese Naturgeister sind kleine, schicke Holzplättchen, die decke ich auf und die geben mir teilweise Punkte, teilweise irgendwelche Sondereffekte. Ich bin vielleicht direkt nochmal dran. Oder ich kann mir so einen Regenbogen einfach frei nochmal nehmen und nochmal einpuzzeln. Ja, und das Ganze spielen wir etwa, ich würde sagen, so 15 bis 20 Minuten. Und dann sind die ganzen Teile alle aufgebraucht. Und wir haben beide vor uns so ein unvollständiges Bergpanorama liegen und zählen unsere Punkte. Genau, und das Ganze ist vom Anspruch her schon wirklich auch auf Familienniveau, würde ich ganz klar sagen. Und dadurch hat man natürlich auch jetzt wirklich mal schnell 2, 3 Partien nacheinander gespielt. Wie hat's dir gefallen? Denn ich sag's mal ganz ehrlich, als ich mir die Regel durchgelesen habe, und ich glaube, dir ging das da ähnlich, habe ich als allererstes erstmal gedacht, wo ist denn da eigentlich das Spiel? Weil du draftest diese Teile und du weißt ja schon, wo die hingehören. Also du hast ja gar keine Entscheidungsfreiheit, wo die jetzt wirklich hingelegt werden, denn die Positionen sind ja ganz klar vorgegeben. Wie ging's dir da?
Ja, wir hatten ja unsere erste Partie gemeinsam und hatten uns ja an so einem langen Nachmittag mal verabredet, um mal wirklich einen ganzen Schwung Spiele zu spielen und kennenzulernen auch und mal ein paar neue Sachen auch auszuprobieren. Und dann hatte ich Solstice hier liegen und wir haben uns ja dann gemeinsam beim Lesen der Anleitung so das ein bisschen erarbeitet. Weil die ist dünn, ist ein kleines Faltblatt, dann haben wir gesagt, komm, das geht jetzt irgendwie schnell. Und für mich ist Solstice ein mega Überraschungshit dieses Spielejahrgangs. Damit kann ich gleich mal einsteigen. Und es ist für mich auch ein sehr ungewöhnlicher Titel für Frosted Games. Der passt aber gut in dieses Portfolio. Also Frosted Games hat ja so ganz viele, hat ja eigentlich so 2 größere Schwerpunkte. Das eine sind so große Eurobrecher und Kampagnenspiele und solche Geschichten. Und das andere sind so diese kleinen Buttonscheißspiele, die für ein oder auch mal für 2 Spiele geeignet sind. Es passt aber eben auch in diese Reihe, Battlecrest, Chuhan, was jetzt neu erscheint. Ich glaube, Watergate ist Watergate auch von Frosted, glaube ich, oder? Kann das sein?
Ja, das war auch da von auch Frosted
Games.
Genau.
Frosted spielt, ja. Also auch ein 2-Personen-Spiel. Also passt ganz gut in diese Kategorie, ist aber anders als viele andere Frosted-Spiele jetzt nicht so ein Riesenthema. Also ganz viele Frosted-Spiele, die bestechen ja auch durch das Thema, ob das Endeavor ist, ob das Galileo ist, ob das das Unbewusste ist, Andromeda's Edge. Also da gibt's ja ganz viele, wo ich sage, okay, da ist ein klares Thema, das kann man irgendwie nachvollziehen. So, das heißt nicht, dass es ein thematisches Spiel ist, aber es ist ein Spiel, was ein klares Thema hat. Als du mich gerade gefragt hast, was ich bei der Sommersonnenwende mache, habe ich gedacht, das ist eigentlich das Thema von Solstice, wird wohl was damit zu tun haben. Ich habe keine Ahnung, was das Thema von Solstice ist. Es ist aber auch egal, weil dieses Spiel hat mich mechanisch total begeistert und überzeugt und es hat mich auch optisch total begeistert und überzeugt. Ich habe das auf der Messe mitgenommen als Rezensionsexemplar und es lag hier eine ganze Weile rum. Und es hat mich nie so richtig rangezogen, es zu spielen, weil es ist so eine kleine, recht unscheinbare Schachtel und hat jetzt nicht so einen riesen Aufforderungscharakter gehabt. Als ich das dann aufgemacht habe und reingeschaut habe und wir dann angefangen haben zu spielen, war ich aber von dem, was da passiert, total begeistert. Denn dieses Panorama, was vor mir entsteht, dieses Bergpanorama, was ich nach und nach auslege, indem ich meine Plättchen auswähle und dann eben eins aus der Wildnis, aus dem Vorrat nehme und dann vor mich lege. Ich finde, das sieht unheimlich cool aus. Und es ist auch ein sehr schöner Effekt, dass wenn wir beide diese Plättchen auslegen, dass die eine Hälfte des Panoramas bei mir liegt und die andere Hälfte des Panoramas liegt dann bei dir. Und wir wollen damit möglichst optimal viele Plättchen miteinander verbinden und dann eben diese Vierer-Plättchen haben, um auf dem Kreuzungspunkt dann so ein Wertungstier zu legen. Und was mir wirklich gut gefällt, ist die Schlichtheit dieses Spiels und gleichzeitig aber die spielerische Tiefe, weil ich über das Ausspielen der Plättchen, die ich selber lege, ja entscheide, nach Möglichkeit, welches ausliegende Plättchen will ich. Und dann muss ich entscheiden, will ich jetzt eins haben, mit dem ich eher eine Wahrscheinlichkeit habe, diesen Weg zu verbinden? Will ich vielleicht eins haben, um so ein Vierer-Raster vollzukriegen? Will ich vielleicht eins haben, um dir das wegzunehmen, damit du nicht dein Wegeraster verbinden kannst? Weil vielleicht fehlt dir gerade dieses entscheidende Bindeglied zwischen 2 Elementen, das dir dann ein paar Punkte bringt. Und das hat eine sehr angenehme taktische Tiefe, aber es hat eben eine schöne taktische Tiefe. Und ich habe sehr viele Punkte, die mir an dem Spiel gefallen. Und für mich ist es wirklich so ein kleiner Überraschungshit und ich habe dir ja jetzt mein Exemplar mal dagelassen, dass du es auch nochmal in ein paar Runden spielen kannst, weil ich habe es ja auch mit einigen Personen ausprobiert und habe es jetzt dann auch oft auf der Boardgame Arena gespielt, da geht es nämlich auch ganz hervorragend und mir gefällt es richtig gut und ich glaube dir auch, oder?
Ja, definitiv, weil ich habe das auch jetzt ja mit dir natürlich gespielt, aber auch mit meiner Frau oder mit meiner Tochter. Und alle hatten auch wirklich Lust auf weitere Partien und haben das dann von sich aus auch vorgeschlagen, was bei meiner Tochter wirklich nicht selbstverständlich ist. Zum einen eben positiv die schnelle Spielzeit, die wirklich einfachen Regeln. Aber du sagtest gerade Spieltiefe, die hatte ich auch so nicht erwartet. Aber gerade so nach ein, zwei Partien fängst du ja an, auch wirklich zu gucken, welche Teile kann ich denn theoretisch überhaupt noch kriegen? Welche liegen denn vielleicht bei meinem Gegenüber schon aus? Wo kann ich dann dadurch die Regenbögen auch sinnvoll wirklich platzieren? Es ist nicht unbedingt immer sinnvoll, diese 2x2 Raster vollzulegen, um diese Naturgeister dann eben zu sich heranzuziehen. Das ist ganz situationsbedingt unterschiedlich, wollte ich sagen, nicht unabhängig. Und da sind wirklich einige Überlegungen drin, die mich total überrascht haben. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Du sagtest gerade, wir wollen Wege nach unten verbinden. Ich hatte ja gar nicht erklärt, diese Leuchtfeuer, die versuchen wir eben, ja, also die sind in der obersten Ebene immer zu finden und die versuchen wir mit einem durchgehenden Weg bis auf die unterste Ebene eben zu verbinden, weil dann gelten sie als entzündet und bringen auch Punkte. Andererseits gibt's auch Naturgeister, die wiederum Punkte bringen für nicht entzündete Leuchtfeuer, also für welche, die keine Verbindung nach unten haben. Und ja, es ist einfach... Die Partien fühlen sich natürlich irgendwie immer so ein bisschen gleich an, aber trotzdem ist jedes Mal die taktische Überlegung eine andere, die da eine Rolle spielt. Grafisch finde ich es überragend. Mir gefällt das unheimlich gut. Das ist ganz, ganz, ganz toll illustriert. Auch das Material ist sehr hochwertig. Die Plättchen sind richtig schön dick. Diese Holzplättchen der Naturgeister finde ich toll. Es gibt ein Problem, was ich entdeckt habe. Dadurch, dass es Holz ist, haben sie natürlich eine Art Maserung und so eine Art natürliches Muster hinten drauf. Und es gibt so ein, zwei Plättchen, die erkennt man schon, also wenn man sie denn kennt, welche das dann sind und was dann eben für Naturgeist auf der Vorderseite ist. Da muss man versuchen, da so ein bisschen drüber hinwegzusehen oder man schmeißt sie irgendwie in einen Beutel und zieht sie da raus. Das wäre so die Alternative. Das ist aber das Einzige, was ich am Material wirklich jetzt irgendwie meckern könnte. Wie hast du denn diesen Rachegeist empfunden? Würde mich noch interessieren. Denn es gibt so einen Naturgeist, der negative Interaktion reinbringt. Der ist so ganz rot markiert. Und wenn ich den bekomme und dann auch nicht mehr los werde, dann kann mir jemand am Ende, also was heißt jemand, mein Gegenüber, kann mir dann einen eigenen Naturgeist quasi abdecken und die ganzen Punkte dadurch negieren.
Ja, der bringt eine ordentliche Würze rein, ist aber auch hart bestrafend. Also wenn ich zum Beispiel einen Naturgeist habe, der mir recht viele Punkte bringt. Also es gibt zum Beispiel einen, der bringt immer Punkte für isolierte Gebiete, die nicht verbunden sind mit meinem Hauptgebiet, wenn die aus mindestens einem Plättchen bestehen. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, auf solche isolierten Gebiete zu spielen, dass ich sage, ich will gar nicht alles miteinander verbinden, sondern ich kann auch mal gezielt das ein oder andere liegen lassen. Oder ich kann schauen, wenn du ein Plättchen hast, was dir besonders nützt und bei mir ist es ein isoliertes Gebiet, dann kann ich das mit diesem Naturgeist eben trotzdem positiv werten. Also das ist dann sehr angenehm. Und mit dem Geist kann man durchaus mal 4, 5 Punkte machen. Wenn ich dann aber auch diesen Rachegeist da liegen habe und dann nicht mehr loswerde, dann klaust du ihm am Ende 4, 5 Punkte. Und das ist dann schon mal 20-25% der Punktzahl, ne? Also man geht da so mit um die 20 Punkten, ein paar 20 Punkten geht man aus so einer Partie gerne mal raus. Findest du nicht?
Meine Tochter hat mir letztens, ich habe bei Instagram geschrieben, sie hat mir das Fell über die Ohren gezogen. Sie hat 40 Punkte gemacht. Sie hat ein nahezu perfektes, zusammenhängendes Gebiet vor sich liegen. Und also so kann man das auch spielen.
Also 40 Punkte hatte ich da, glaube ich, noch nie. Ich habe jetzt dann immer so Anfang, Mitte 20 Punkte. Man hat auch mal nur 16, 17 Punkte oder so, aber ich habe oft eher so Mitte 20 Punkte. Vielleicht bin ich dann aber auch nicht so gut.
In der Regel ist das so. Nee. Das ist natürlich immer auch ein bisschen abhängig von der Auslage oder was man da zieht, ganz klar.
Genau so. Und wenn ich jetzt aber, wir reden mal über 20 Punkte und dann habe ich so einen Rachegeist, der mir am Ende 3, 4 Punkte kostet oder vielleicht 5, dann kann der schon echt wehtun. Und manchmal wird man den halt einfach nicht mehr los. Also selbst wenn ich gezielt Plättchen loswerden will, um einen Regenbogen einzupassen, das ist so ein Jokerfeld, wenn ich so ein 4er-Raster mal voll machen möchte oder so, kann es eben durchaus sein, dass ich den nicht mehr loswerde oder mir den in der letzten Runde noch jemand unterjubelt und der entscheidet ganz oft dann das Spiel. Also das ist dann wirklich so der Game Changer, der das Spiel oft entscheidet. Und das finde ich dann schade, wenn du eigentlich was Schönes spielst und dann so einen Rachegeist hast, der dir das irgendwie komplett kaputt macht. Aber dadurch, dass so eine Partie so schnell gespielt ist, finde ich, ist das eine gute Würze. Dann ärgere ich mich kurz, oh, jetzt habe ich diesen scheiß Rachegeist gezogen in der vorletzten Runde oder keine Ahnung was. Oder du hast ihn mir noch irgendwie untergejubelt und ich kriege ihn jetzt aber ums Verrecken nicht mehr los. Dann ärgere ich mich kurz, dann sage ich so, Stefan, jetzt Revanche. Und dann ist das in 10 Minuten auch erledigt. Und ich finde, das ist auch schön, wenn ein Spiel sowas eben kann, dass man danach nicht schulterzuckend voreinander setzt und sagt so, gut, es ist ein Spiel, es hat stattgefunden, sondern wir sagen, oh, da ist was passiert, ich habe sofort Lust auf die Revanche. Wie siehst du denn?
Ja, ich hatte auch am Anfang so ein bisschen negative Vibes, was das angeht. Mittlerweile muss ich sagen, ich glaube, dass der ganz essentiell ist für das Spielgefühl selber. Denn diese Naturgeister sind ja per se eigentlich immer gut. Das ist etwas, was du nicht immer erreichen willst. Ja, die geben dir immer mindestens einen Punkt, oft noch einen Effekt dazu oder eben weitere Punkte. Und dadurch, dass du immer diese Option hast, da könnte jetzt dieser Rachegeist auftauchen, überlegst du dir auch gerade kurz vor Schluss natürlich, will ich jetzt wirklich noch das Risiko gehen und nochmal welche aufdecken? Nehme ich vielleicht lieber einen, der schon ausliegt und verzichte auf ein paar Punkte? Oder lasse ich es einfach ganz und mach was ganz anderes, ja, mach mein Gebiet nochmal größer? Ich finde die Überlegung wirklich essentiell fürs Spielgefühl, habe ich festgestellt. Und wenn es mal blöd läuft, kommt der halt schon ganz am Anfang rein. Aber dann hast du eben dieses Tauziehen und dieses Hin- und Her-Schieben. Dann versuchst du halt das Timing so zu steuern, dass du ihn am besten so loswirst, dass dein Gegenüber ihn nicht mehr, ja, dir zurückschicken kann. Und also ich habe mich damit versöhnt und muss sagen, ich glaube, ich würde den jetzt echt auch vermissen, wenn der jetzt nicht mit drin wäre.
Ja, also ich finde, sollst es insgesamt ein prima Spiel, ab 8 Jahren, also insofern wirklich Familienspiel geeignet. 15 Minuten etwa die Spielzeit von Bruno Catala und Corentin Lebras in der wunderschönen Gestaltung von Manu Gorobei. Glaube, das Spiel punktet sehr, sehr stark auch durch die Gestaltung und durch das, was dann passiert und was man vor sich aufbaut. Sieht fantastisch aus und ist ein wunderbares Zwei-Personen-Spiel, ursprünglich von Lumberjack Studios und jetzt erschienen bei Frosted Games. Ja, auch der nächste Titel, über den wir sprechen, ist ein reiner Zwei-Personen-Titel, nämlich ein Titel, der bei Playpunk erschienen ist. Playpunk, den Verlag kennen wir vom wunderbaren Captain Flip, das ja im letzten Jahr auch zum Spiel des Jahres nominiert war. Und das ist jetzt bei Asmodee erschienen und es ist ein Spiel für reine zwei Personen von Grégory Grard und Mathieu Roussel. Ja, Grégory Grard, über den werden wir nachher nochmal sprechen. Der hat nämlich in diesem Jahrgang noch ein sehr beachtenswertes Spiel veröffentlicht. Er hat aber eben auch gemacht auf den Wegen von Darwin beispielsweise. Das war ja im letzten Jahr auch nominiert zum Spiel des Jahres. Also durchaus ein Autor, bei dem man mal genau hingucken darf, was er macht. Denn da sind doch einige wirklich hübsche, gute und erfolgreiche Spiele erschienen. Festival ist jetzt bei Huch, glaube ich, erschienen, meine ich, oder? Cross Clues, also den hat man schon mal gehört. Und das Spiel, über das wir sprechen möchten, ist Zenit. Zenit ist ein Spiel, ja, bei dem hatte ich ziemliche Rift Force Vibes. Also wer sich an Rift Force erinnert, das war vor einigen Jahren auch auf der Empfehlungsliste ein Zwei-Personen-Spiel von One More Time Games, was ich sehr, sehr, sehr gerne mag und jetzt schon ewig nicht mehr gespielt habe. Das müssen wir wirklich mal nachholen. Das ist so einer der Titel, die bei mir im Regal stehen und ich denke, ach ja, hätte ich immer Bock drauf, aber ja, irgendwie haben wir es nicht gemacht.
Rift Force ist großartig.
Ja,
bin ich sofort dabei.
Das spielen wir echt demnächst mal so. Ja. Aber das war eben das vorliegende Spiel Zenit, nämlich hat mich sehr an Rift Force erinnert und es hat ganz viele Elemente, die ich gerne mag. Wir haben hier auch ein wunderbares Tauziehen. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Planeten vor uns ausliegen, die auch, das kann ich schon mal sagen, in der Gestaltung aus diesem wunderbaren Rewood-Material hergestellt sind. Das gibt dem Spiel eine schöne Wertigkeit. Also in der Mitte liegen 5 Planeten, Erde, Venus, Jupiter, Mars und Merkur, glaube ich, sind es. Und die haben jeweils eine unterschiedliche Farbe. Und in der Mitte liegt eben dieser Planet in diesem Rewood-Material. Und wir versuchen, diese Planeten auf unsere Seite zu ziehen. Und es gibt schlussendlich 3 Siegbedingungen. Nämlich entweder habe ich 3 gleiche Planeten unter meiner Kontrolle. Die habe ich so auf dieser Lane in meine Richtung manipuliert. Wenn ich 4 Schritte mit dem Planeten in meine Richtung gehe, dann habe ich den unter Kontrolle. Also entweder 3 gleiche oder 4 unterschiedliche oder 5 Planeten insgesamt. Und dann ist das Spiel auch beendet. Und was das Spiel hier ausmacht, ist, dass ich eigentlich immer nur drei Aktionsmöglichkeiten jede Runde habe, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Ich habe immer Karten, auf denen ist ein Wert angegeben, also ein Preis sozusagen, die Karte kostet. Diese Karte ist einer dieser Planetenreihen farblich zugeordnet, bewegt, wenn ich sie ausspiele und Einfluss nehme mit Diplomaten, bewegt sie diesen Planeten einen Schritt oder manchmal auch mehr in meine Richtung und hat dann eben noch zusätzliche Effekte, die ich der Reihe nach abhandeln kann. Ich kann auch auf die verzichten, wenn ich das möchte, und dann werden die abgehandelt. Ich kann aber auch Technologie ausspielen. Da gibt's dann das sogenannte Zenithium. Neben den Credits, mit denen ich die Karten kaufe, ist das eben eine Ressource, mit denen ich auf einem Technologie-Tech-Tree nach vorne laufe. Da habe ich auch so drei Lanes, denn jede Karte gehört zu einem Volk, also irgendwie Humanoide und Roboter und Tiercharaktere. Und die gehören jeweils zu einer dieser oder jeder dieser Technikreihen repräsentiert eine dieser dieser Völker. Und dann kann ich dieses Volk in der jeweiligen Technologie weiterentwickeln. Da kostet der erste Schritt eben ein Zenithium, der zweite zwei, der dritte drei und so weiter. Und da habe ich dann verschiedene Bonuseffekte, die dadurch auch interessant sind, dass immer, wenn ich die nächst höhere Stufe mache, werden nach unten alle anderen Stufen auch nochmal getriggert, sodass ich da oft so richtig schöne Kettenaktionen oder Kettenzüge machen kann. Ich habe manchmal noch so Belohnungsplättchen, die ich dann bekomme mit Einzelaktionen. Naja, und der dritte Bereich, in dem ich mich neben dem Botschaftern, die ich an die Lanes dranlege und dem Tech-Tree, habe ich noch die Diplomatie. Und bei der Diplomatie kann ich entweder ein Zenithium bekommen oder Geld bekommen oder ich kann zwei Karten vom Nachziehstapel ziehen und in meine Auslage legen. Denn, und das ist interessant, wenn ich Karten in meiner Auslage habe, dann wird jede Karte, die ich spiele, immer um eins günstiger pro Karte der gleichen Farbe, die schon in meiner Auslage liegt. Also wenn ich eine rote Mars-Karte spielen will, die 5 kostet und ich habe da schon zwei Mars-Karten liegen, dann zahle ich eben nur die Differenz und kostet die Karte eben nur 3 und dadurch werden viele Karten günstiger, wenn ich mehr Karten in meiner Auslage habe. Und deswegen will ich eben manchmal meine Truppen oder meine Diplomaten mobilisieren und will die in meine Auslage bekommen. Und das kann ich eben über so eine Diplomatieleiste machen oder ich kann Credits bekommen, um mir Karten zu kaufen oder Zenithium, je nachdem, welche Karte ich ausspiele. Auch die sind jeweils einem der Völker zugeordnet. Und ich bekomme aber auf jeden Fall immer auch ein Abzeichen, so ein Rangabzeichen, mit dem ich dann mehr Karten nachziehen kann. Und auch das ist ein schöner taktischer Kniff. Ich ziehe immer auf 4 Karten auf, es sei denn, ich habe eben dieses Rangabzeichen, dann kann ich auf 5 Karten aufziehen oder sogar auf 6, wenn ich das dann eben in meinem Besitz habe, wenn ich es nochmal bekommen würde. Und so haben wir ein sehr schönes Tauziehen auf mehreren Ebenen, nämlich einerseits wollen wir uns auf diesem Tech-Tree möglichst gut nach oben bewegen, dann verzichten wir aber eben auf so eine Einflussaktion der Diplomaten und damit auch oftmals auf eine Bewegung der Planeten und gleichzeitig wollen wir natürlich viel Einfluss bekommen auf den Planeten, um die Planeten in unsere Richtung zu bewegen. Und ich habe bei Zenith jetzt wirklich viele Partien gespielt. Ich habe sehr viele am Tisch gespielt. Ich habe es mit dir gespielt. Ich habe es mit dem Olli gespielt. Ich habe es hier zu Hause gespielt. Also ich habe wirklich jetzt einige Partien gespielt. Und ich habe es mit Nico auf der Boardgame Arena gespielt. Ich habe auf der Boardgame Arena bestimmt schon 25 Partien jetzt gespielt von Zenith mit unterschiedlichen Leuten. Und ich habe immer das Gefühl, es ist eine sehr, sehr, sehr enge Kiste. Also es ist nicht so ein Spiel oder selten eine Partie, wo einer mal davon rennt und der andere so gar kein Land mehr sieht oder die andere, sondern ich habe ganz oft das Gefühl, es ist eine enge Kiste, es ist ein spannendes Tauziehen und ich muss immer genau gucken, welche Planeten hast du schon weiterentwickelt, wann gönne ich dir vielleicht mal einen und wann will ich dafür meine wieder reinsichern oder so. Es ist ein Spiel, was mir unheimlich gut gefällt, was für mich eine unheimlich hohe Spannung hat und ein sehr dichtes Spielgefühl. Habe einige Sachen, die mir da sehr gut gefallen haben. Jetzt frage ich erst mal dich, Stefan, was ist denn deine Beobachtung oder deine Haltung zu Zenith?
Also meine Beobachtung ist erstmal vor meiner ersten Partie gewesen, holy fuck, sind da viele Symbole drin. Das ist echt irre. Da ist eine Spielübersicht, ich habe die jetzt gerade noch mal zur Hand, das sind so grob geschätzt circa 40 verschiedene Symbole, die wir alle ja erstmal nicht kennen und erstmal uns nach und nach aneignen müssen. Ich habe festgestellt, so nach ein, zwei Partien kennt man die allermeisten und man kriegt auch ein gutes Gefühl dafür, was da jetzt wirklich was bedeutet im Einzelnen. Aber das ist erstmal ein Brett am Anfang, weil du bist eigentlich die ganze Zeit dabei, ja, du guckst dir die Handkarten an, was heißt denn das nochmal, okay, alles klar, und die nächste Karte, dann hast du halt 4 Karten auf der Hand oder 5 oder 6 und dann musst du dann ganz oft erstmal so ein bisschen recherchieren, was da eigentlich passiert, wenn du die ausspielst. Der Rest, also die restlichen Mechaniken, sind wirklich relativ einfach, muss ich sagen, also wirklich sehr, sehr eingängig, nicht mehr irgendwie auf Familienniveau, sondern eher auf Kennerniveau, das definitiv. Aber das geht schnell von der Hand, habe ich festgestellt. Wenn man da einmal drin ist, dann gehen die Züge wirklich zack, zack, zack. Und das ist schon mal der allererste große Vorteil von Zenit, ja. Spaß hat es mir unheimlich großen gemacht, muss ich sagen. Und auch allen, mit denen ich es gespielt habe, denen ging es ganz genauso. Es ist ein Tauziehen mit 5 Tauen irgendwie. Und du kannst halt nicht allen gleichzeitig ziehen. Das heißt, du musst dich auch entscheiden, okay, welches lasse ich jetzt ein bisschen locker? Wo lasse ich jetzt ein bisschen Luft? Und wo forciere ich das Ganze vielleicht so ein bisschen? Wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und dann zu natürlich noch, hey, Tech-Leisten, ja. Ich liebe ja Tech-Leisten in Spielen. Und ich finde gerade so toll, dass du dort immer die Wahl hast, entwickle ich die jetzt so ein bisschen gleichmäßig vorwärts, weil dann kriegst du ja auch wieder Boni, wenn du die auf bestimmten Ebenen irgendwie dann hast. Ja, also wenn du jeden Marker zum Beispiel auf die erste Ebene schon gezogen hast, kriegst du automatisch so einen weiteren Schritt eines Planeten zu dir. Gleichzeitig kannst du natürlich auch versuchen, ein oder zwei von diesen Leisten ganz, ganz weit nach vorne zu ziehen, was unheimlich viel von diesem Zenitium kostet, was aber ganz, ganz, ganz viele Effekte auslöst, denn alle sind kumulativ. Das heißt, wenn ich jetzt auf Ebene 4 zum Beispiel meinen Tech-Marker ziehe, kriege ich alle Effekte. Also den 4., 3., 2. und 1. nacheinander. Und das ist natürlich dann, wenn ich so weit oben mal angekommen bin, eine ganz, ganz mächtige Aktion, die ich da auch spielen kann. Die, wie gesagt, sehr teuer ist, aber ja, dafür kann man sich ja dieses Zenitium besorgen. Und ja, dann hast du einen Riesenstapel an Karten, die alle, ja, einzigartig wäre vielleicht ein bisschen viel gesagt, denn viele Effekte ähneln sich dann doch so ein bisschen, aber trotzdem sind viele unterschiedliche Effekte drauf. Du hast nicht nur einfach immer, ja, ich ziehe jetzt einen Marker zu mir oder ich ziehe einen Marker 2 zu mir, sondern teilweise kommst du in einen Austausch mit deinem Gegenüber. Du ziehst einen der Marker zu ihm rüber, kriegst dafür aber was anderes wiederum an starken Effekten. Oder du gibst ihm eine von deinen ausliegenden Karten an diesen Slots, ja, das macht für dich die Sache teurer und für dein Gegenüber in Zukunft billiger. Das heißt, du musst auch immer so ein bisschen abwägen, was gönne ich meinem Gegenüber jetzt vielleicht mit diesen Effekten? Was kann ich verkraften, was kann ich verschmerzen und worauf kann ich auf keinen Fall verzichten? Und da fühlt sich jede Partie wirklich irgendwie auch anders an dann am Ende. Und ja, du siehst mich begeistert, also ich find's toll, ich find's großartig.
Ja, geht mir auch so, weil jeder einzelne Zug ist für mich wirklich eine total spannende Entscheidung mit zum Teil weitreichenden Folgen, die auch so ein bisschen dann so ein Glückselement beinhalten. Manchmal gönne ich dir vielleicht auf einem Planeten dann so einen Schritt, um dann 2, 3 Zenitium zu kriegen oder was weiß ich nicht was, ne? Und dann spielst du eine Karte und sagst, haha, jetzt kann ich meinen Planeten aber gleich 2 oder 3 Felder in meine Richtung schieben. Und dann habe ich dir mit diesem einen Entgegenkommen und meinem Zenit, was ich verdient habe, dann aber habe ich das teuer erkauft, weil du dann den Planeten wieder auf deine Seite ziehst und sicherst. Oder wenn ich sehe, du hast schon 2 Grüne, dann muss ich ja unbedingt verhindern, dass du noch grüne Planeten bekommst. Manchmal fehlen mir aber dann die Karten oder die Symbole. Dann muss ich versuchen, ein paar Karten zu verbannen, manchmal aus der Hand. Das geht dann gegen Geld und dann verzichte ich aber in dem Zug vielleicht auf irgendwas anderes. Oder bei dem Tech-Tree will ich die annähernd gleich entwickeln, um dann diese Boni zu bekommen, wenn die alle auf einer Ebene mal waren. Oder will ich die stärkeren Effekte hinten raus nutzen, die dann natürlich auch deutlich teurer sind. Also da steckt unheimlich viel drin, was für mich Zenit zu einem hochinteressanten Titel macht, den ich total empfehle, wenn jemand so sehr spannende, toll gestaltete Zwei-Personen-Spiele sucht. Also es ist wirklich ein Spielgefühl. Ich hab richtig schon Partien gehabt, wo ich so ein bisschen Herzklopfen hatte und dachte, oh Gott, hoffentlich klappt das jetzt noch, hoffentlich nimmt er mir jetzt nicht diesen Schritt ab oder so. Und es kann manchmal auch ein bisschen sich ziehen, also in so einem Hin und Her. Ich habe auch schon Partien erlebt, die dann manchmal 40 Minuten gedauert haben, weil es wirklich so ein Rangeln war und so ein, wir haben uns da keinen Zentimeter gegönnt. Und es ist so ein bisschen, also sehr taktisch, du musst manchmal, wie beim Fußball, du hast so 85 Minuten Geplänkel im Mittelfeld und keiner traut sich was und am Ende machst du dann so einen riskanten Sololauf, um kurz vor Schluss nochmal das Siegtor zu schießen. Und so fühlt sich dann manchmal an, also wirklich auch in der Intensität, dass ich denke, nee, ich spiele jetzt hier mal schön auf Nummer sicher, behalte mal alles im Mittelfeld und warte gerade mal ganz entspannt ab, bis ich über den Tech-Tree vielleicht ein bisschen nach oben gerutscht bin und dann mal zugreifen kann oder so. Und dann brauchst du wirklich so einen Killer-Instinkt. Das ist dann so ein, weiß ich nicht, Robert Lewandowski-Moment oder so. 89 Minuten siehst du nichts von dem Kerl und am Ende ballert er dir noch schnell irgendwie so ein Tor irgendwie unter die Latte. Und so fühlt sich Zenit manchmal an. Und das ist ein Spielgefühl, was ich unheimlich stark finde. weil du es eben sehr taktisch spielen kannst. Du kannst das aber sehr risikoorientiert auch spielen. Ich habe auch schon Partien gehabt, die waren in 10 Minuten vorbei, weil beide Seiten mit sehr offenem Visier gespielt haben. Und wenn ein Spiel mir solche Möglichkeiten gibt, dass ich also mein Spielgefühl, meine Taktik, die Spielweise daran ein bisschen anpassen kann, dann ist das wahnsinnig interessant. Es fängt dann manchmal schon mit der Starthand an, dass ich sage, okay, die Starthand, die ich jetzt habe, könnte mir ermöglichen, mal am Anfang so ein kleines Überfallkommando zu machen, um mir schon mal 1 oder 2 Planeten schnell zu sichern. Dann bin ich aber vielleicht blank und habe keine Credits mehr und muss dann darauf hoffen, dass ich mich schnell wieder regeneriert bekomme und wieder neue Credits gesammelt habe oder so. Und das finde ich eben unheimlich stark, dass das Spiel mir so viele verschiedene Varianten offen lässt. Was ist denn so deine Lieblingsspielweise? Bist du eher so der Offensive oder auch eher so der Taktiker, der dann kurz vor Ende nochmal zubeißt?
Ich bin eigentlich eher der versucht, sich ein bisschen seine Züge vorzubereiten, habe ich festgestellt. Also ich versuche Credits anzuhäufen oder Zenithium und dann halt wirklich in mehreren Aktionen nacheinander alles rauszuballern und dann eben die starken Aktionen zu fahren. Ich habe auch schon festgestellt, dass es dann manchmal schon zu spät ist, wenn ich das dann versuche. Es hängt aber natürlich unheimlich auch von der Starthand ab, ganz klar. Also je nachdem, was ich da am Anfang auf die Finger kriege, ermöglicht es mir einfach diese Vorgehensweise auch gar nicht. Es gibt so einen Punkt, der mir so ein klein bisschen, ja, aufgestoßen ist, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt in mehreren Partien erlebt, dass zum Ende hin, also es ist ja zum Ende hin so, das Ganze spitzt sich ja zu und mein Gegenüber braucht dann vielleicht noch einen bestimmten oder einen von 2 bestimmten Planeten, um die Partie zu gewinnen. Und dann kann es eben passieren, dass dann einer von den beiden auch schon vielleicht noch 1 oder 2 Schritte vom Ziel quasi weg ist und du hast einfach keine Möglichkeit, da nochmal gegenzusteuern. Du hoffst dann auf die richtigen Karten, die dir eben dann auch die Effekte bringen, um den dann wieder so ein bisschen zu dir rüberzuziehen. Und dann kriegst du den 2, 3 Runden lang, ja, kriegst du keine Karten, die dir das irgendwie, ja, möglich machen. Das hat sich dann so ein klein bisschen frustrierend mal angefühlt, muss ich sagen, ja. Also, weil im Grunde ist klar, was ich tun muss. Ich muss da jetzt gegenhalten, sonst habe ich die Partie verloren, aber ich kann es nicht. Und da sind mir so ein bisschen zu sehr manchmal die Hände gebunden an der Stelle. Klar, kann man natürlich sagen, dann habe ich vorher vielleicht schon schlecht gespielt, aber am Ende, ja, wenn es dann sich zuspitzt, hätte ich mir vielleicht so ein bisschen mehr gewünscht, noch da so etwas mehr Handlungsfreiheit zu haben. Aber dafür ist es schnell gespielt und ja, das hatten wir ja eben schon mal. Eine weitere Partie ist dann auch mal fix aufgebaut wieder.
Also das kann natürlich passieren und gerade hinten raus, und das finde ich aber eine Stärke dieses Spiels, dass sich hinten raus so eine Dynamik aufbaut, weil die Karten natürlich immer günstiger werden. Ne? Es gibt aber auch eine Spielweise und deswegen mag ich eben dieses taktische Element so gerne. Eine Spielweise kann ja auch sein, dass ich dir deine Auslage möglichst versuche klein zu halten, indem ich deine Karten verbanne oder zu mir rüberziehe. Auch das ist eine gute Taktik, um dafür zu sorgen, dass deine Karten eben nicht günstiger werden und meine vielleicht so schrittweise günstiger werden. Und auch das finde ich hochinteressant, dass das Spiel darüber oder dadurch eine sehr große Dynamik hinten raus aufnehmen kann, wenn eben die Karten günstiger werden, dann kannst du einfach die Karten ausspielen und dann passiert eben dann was und dann kannst du diese Effekte gut nutzen. Ich habe auch einen Kritikpunkt. Der Kritikpunkt bezieht sich auf 2 Kleinigkeiten. Da habe ich letzte Woche auch, glaube mit Nico mal drüber gesprochen. Neben allem, was mir da wirklich gut dran gefällt, sind auf der Spielübersicht nicht alle dieser Symbole einwandfrei erklärt. Es gibt so ein Symbol, das habe ich dann nicht so einwandfrei gefunden oder 2. Und dann sitzt man da und diskutiert und das ist bei geübten Spielern relativ leicht, sich da zu einigen. Wenn wir beide dann so eine Karte angucken, dann diskutieren wir kurz, wie interpretieren wir die und dann legen wir das fest und dann passiert das und dann haben wir wahrscheinlich auch eine gute Lösung gefunden. Ist aber natürlich schade, wenn ein Spiel das komplett durch so eine intensive, vielleicht mitunter auch verwirrende Symbolsprache arbeitet, dass dann das eine oder andere Symbol nicht vollständig erklärt ist oder missverständlich erklärt ist. Also es gibt so Karten oder Kartensymbole, die sind auch in der Spielübersicht ein bisschen unterschiedlich formuliert und lassen dadurch einen Raum zu Interpretationen. Und das finde ich dann bedauerlich. Das ist eher ein redaktioneller Fehler als jetzt ein Entwicklungsfehler. Also das Spiel funktioniert dadurch nicht besser oder schlechter, sondern es hinterlässt, glaube ich, bei Spielenden, die sich dann auf so eine Symbolübersicht sehr stark verlassen, glaube ich, eine gewisse Irritation. Und dann gibt es eine wesentliche Spielregel und die besagt, dass die Effekte, wenn du eine Karte als Einfluss des Botschafters auslöst, also sozusagen an deine Lane anlegst, an die farblich passende, dann werden die Effekte, wird erst dieser Planet eine Richtung, einen Schritt in deine Richtung manipuliert und dann werden die Effekte von links nach rechts abgehandelt. So, jetzt gibt's aber auch Effekte, die sozusagen untereinander stehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, von oben nach unten, aber es gibt auch Effekte, wo oben zwei links nebeneinander sind und einer ist unten drunter längs, der braucht da einfach mehr Platz bei der Gestaltung. Das ist jetzt kein großes Problem, aber man könnte zumindest in der Anleitung oder in der Spielübersicht darauf hinweisen, dass wenn Spielende vielleicht nicht, so wie wir, sich leicht tun, solche Symbole zu lesen, zu interpretieren oder dann mal bei Boardgame Geek im Forum nachzugucken oder so, dann gibt's möglicherweise Leute, die dann sagen, oje, oje, weiß ich gar nicht, was ich jetzt hier machen soll oder wie gehe ich damit um. Ist eine Kleinigkeit, weil das Spiel besticht durch eine gute Zugänglichkeit, wenn man die Symbole verstanden hat. Ich finde auch die Anleitung hervorragend geschrieben ansonsten. Also die lässt keine großen Fragen offen. Das Material ist toll. Nur dieser kleine Kritikpunkt der redaktionellen Bearbeitung, der sei mir erlaubt. Ansonsten finde ich Zenith wirklich durch ganz viele Elemente, taktisch, Rhythmus, Tempo, Variationsmöglichkeiten, Wiederspielreiz, Tech Tree, Botschafter, Diplomatie, finde ich es einen ganz großartigen Titel. Für mich ein herausragender Titel des Jahrgangs. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Unbedingte Empfehlung, gefällt mir richtig gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn es von dir keine Ergänzungen mehr gibt.
Doch, eine habe ich noch. Also, vielleicht der Vollständigkeit halber könnte man noch sagen, dass es auch ein Teamspiel gibt. Da kann man nämlich zu viert das Ganze spielen. Das spielt sich aber praktisch identisch. Ja, man hat halt zwei Teams, die dann eben ihre Hand dann ja nicht zusammentun. Jeder hat seine eigene Hand. Aber man hat einen gemeinsamen Vorrat, so an Credits und so weiter. Also es ist im Grunde das gleiche Spiel, nur eben in Zweierteams. Also, aber die Möglichkeit gibt's auch.
Genau, die gibt's. Streng genommen ist es als Zwei-Personen-Spiel konzipiert und funktioniert da natürlich auch am besten. Ja, das war Zenith von Playpunk bei Asmodee im Vertrieb von Grégory Grard und Mathieu Roussel, ein wunderbarer Zwei-Personen-Titel.
Ja, und von einem Titel von Grégory Grard und Mathieu Roussel kommen wir nun zu einem Titel von Grégory Grard und Mathieu Roussel, den wir gerade schon angesprochen haben. Ich möchte mit dir ein bisschen über Castle Combo sprechen, was jüngst bei Cosmos auf Deutsch erschienen ist, was so ein bisschen auf der letzten Messe auch schon kleinen Hype ausgelöst hat. Ja, und was das Thema angeht, ich lese mal kurz vor, was auf dem, ja, also auf der Anleitung vorne auf dem Cover steht. Hört, ihr Edelleute und Tagelöhner, ihr Haudegen und Halunken, auf Geheiß unseres gütigen Königs erkläre ich das Spektakel für eröffnet. Das war's schon und des Weiteren schweigt sich die Anleitung über ein Thema aus. Also es scheint irgendwie um einen Hof und einen König zu gehen. Und das wird jetzt nicht weiter transportiert, aber das muss es auch gar nicht. Castle Combo ist eins dieser ja Spiele, in dem wir ein 3x3-Raster vor uns auslegen. Da hatten wir ja jüngst zum Beispiel Pixies bei Pegasus, das es auch schon gemacht hat. Und es gibt auch noch einen weiteren Titel, über den wir vielleicht auch gleich noch sprechen werden. Mal sehen.
Und aber auch nur vielleicht.
Nur vielleicht, ja.
Entscheiden wir dann spontan, welches Spiel wir noch rezensieren.
Genau. Und in Castle Combo machen wir das über zwei Kartenreihen, wo wir unsere Karten dann eben rausziehen und rauskaufen. Es gibt eine Schlossreihe und eine Dorfreihe. Das sind blaue und braune Karten und da sind dann eben dementsprechende Personen drauf, die auch Gilden zugeordnet sind. Das sind so kleine Wappen. Die haben natürlich alle Kosten. Also wir starten auch mit 15 Geld, die wir am Anfang haben. Und wir kaufen uns aus einer dieser beiden Reihen eine Karte raus. Und aus welcher Reihe das ist, das entscheidet der Herold. Das ist eine kleine Holzfigur, die steht entweder an der einen oder an der anderen Reihe. Und die Karten sorgen dann teilweise auch dafür, wenn ich sie kaufe, dass der Herold dann die Reihe wechselt. Das ist dann auch dann darauf mit abgedruckt. Manchmal bleibt er aber auch stehen. Diese Karte, ja, die tue ich dann in mein Raster. Ist auch gutes Deutsch. Also ich sortiere die in mein Raster ein. Da bin ich am Anfang natürlich ziemlich frei. Ich muss dann die anderen orthogonal anlegen, sodass am Ende, das ist eben die Hauptsache, ein 3x3 Konstrukt vor mir entsteht. Ja, und diese Karten selber, die haben immer zwei Effekte. Das eine ist ein Einmaleffekt. Also ich kriege zum Beispiel gerade Geld oder ich kriege Schlüssel, die erkläre ich gleich noch. Und sie haben einen Effekt für die Endwertung am Ende. Denn jede Karte kann irgendwie Punkte generieren. Das ist dann zum einen, ja, sind das Dinge wie zum Beispiel, für jedes blaue Wappen in meiner Reihe kriege ich dann vielleicht 3 Punkte. Oder für jeden Schlüssel, den ich am Ende habe, kriege ich einen Extrapunkt. Oder teilweise gibt es sogenannte Münzbeutel, die darauf abgedruckt sind, denn gewisse Karten wiederum können mir Münzen aus dem Vorrat in diesen Beutel tun und dann habe ich dann wiederum nochmal 2 Punkte pro Münze, die in diesem Beutel ist, generiert. Das Geld, was ich am Ende übrig habe, kann ich dann auch noch in diese Münzbeutel tun. Also das ist auch eine valide Strategie. Ja, und dann gibt's ja noch die Schlüssel. Und die Schlüssel kann ich dann einmal in meinem Zug einsetzen. Und zwar entweder, um den Herold die Reihe wechseln zu lassen. Also wenn ich dann sehe, in der anderen Reihe ist aber eine Karte, die mir viel besser reinpasst, dann kann ich den einfach einsetzen und dann wechselt der Herold. Oder ich kann einfach die Reihe, in der der Herold steht, komplett ja abräumen und neue Karten aufdecken. Das ist halt immer so ein kleines Risikospiel, was ich damit ja eingehe. Die Schlüssel geben am Ende halt auch einen Punkt. Das heißt, ich verzichte auch jedes Mal auf einen Punkt. Ja, und wenn wir dann unsere 3x3 Raster alle fertig haben, dann werden die Punkte eben also ausgewertet über diese einzelnen Karteneffekte. Die gehen wir dann einfach Schritt für Schritt durch. Und am Ende hat man, wenn man wirklich richtig stark gespielt hat, was mir mit Abstand noch nicht gelungen ist, auch gerne mal um die 100 Punkte auf dem Zettel. Hast du das schon mal geschafft? Also meine Höchstpunktzahl ist so knapp über 80, glaube ich. Und ich habe gehört, das ist so gut, aber noch lange nicht richtig gut.
Ja, ich kämpfe, also ich habe jetzt Castle Combo sehr, sehr, sehr oft gespielt. Am Tisch, in unterschiedlichsten Kombinationen, mit meinen Spielen. Wenn ich zu Gast war, habe ich auch Leute getroffen, die sagen, oh, ich habe ein ganz tolles Spiel, das würde ich gerne spielen. Sagen, ah ja, Castle Combo, können wir gerne spielen. Ich habe es letzte Woche gespielt mit Nico, mit dem Chris und mit der Mama vom Chris. Ich habe es auf der Board Game Arena hoch und runter gespielt und meine Höchstpunktzahl sind 99 Punkte.
Oh, wie frustriert.
Wirklich frustriert. Ich komme regelmäßig über die 90 Punkte mittlerweile. Das ist schon, also natürlich nicht immer, aber doch oft. Aber ich habe die 100 noch nicht geknackt bislang. Und das ärgert, also was ärgert mich? Es gibt jetzt Dinge, die ich im Leben noch ambitionierter verfolge, als bei Castle Combo 99 Punkte zu übertreffen. Aber es ist trotzdem ein Spiel, was mich total reizt. Und nach jeder Partie denke ich so, oh, direkt noch eine. Also es bleibt meistens nicht bei einer Partie, weil es so schön schnell gespielt ist. Und ich liebe Castle Combo. Ich kann ja gar nicht sagen, wie sehr. Also es ist für mich von diesen Spielen mit diesem 3x3 Raster. Ich habe ja Pixies, habe ich ja mit der Julia Zerlik besprochen mal in ihrem Kanal. Spiel doch mal. Das hat mich ja nicht so abgeholt. Aus vielen Gründen nicht. Castle Combo hingegen holt mich total ab, weil ich habe immer eine relativ schnelle Entscheidung. Ich habe da 6 Karten liegen, davon merke ich schon 1, 2, 3 will ich ohnehin nicht haben. Das heißt, ich gucke mir bei den verbliebenen Karten schnell an, welche ist am günstigsten. Dann merke ich vielleicht, die ein oder andere kann ich gar nicht bezahlen, dann fällt die auch raus. Dann treffe ich eine gute Entscheidung zwischen meistens 2 oder 3 Karten. Und diese Entscheidungen, die sind alle, das sind so Mikroentscheidungen, wo ich einfach gucke, was bringt mir jetzt aktuell etwas, was ich gut gebrauchen kann, also zum Beispiel Geld oder Schlüssel beispielsweise oder eine Vergünstigung beim Einkauf. Das sind so die Dinge, die man da bekommen kann. Und was bringt mir später etwas? Und diesen Korridor finde ich total interessant. Einerseits darauf zu achten, was möchte ich jetzt haben, was brauche ich gerade, welchen Vorteil brauche ich oder wo muss ich vielleicht ein paar Ressourcen nachschieben oder wo kann ich vielleicht eine Karte kaufen, die mir hinten raus viele Punkte gibt, weil ich entweder diese Wertung schon erfüllt habe oder weil ich im Begriff bin, sie zu erfüllen oder weil ich gerade daran arbeite. Und das ist ein total interessanter Korridor und das kann ich dann noch übereinstimmen mit der Entscheidung, welche Kosten hat die Karte und nehme ich dir möglicherweise eine weg oder will eine nutzen, die du auch gebrauchen könntest. Und dann gibt's ja eben noch die Möglichkeit, dass einige Karten aus der einen Reihe in die andere Reihe rutschen. Da ist dann so ein Symbol drauf und dann rutscht eben der Herold von der Schlossreihe in die Dorfreihe oder umgekehrt. Und das sind alles so kleine Dinge, die ich da beachten muss, aber alle in so einem wunderbaren Korridor, der mich nicht überfordert, sondern den man schnell erfassen kann. Und wenn man ein paar Partien gespielt hat, dann hat man schon so seine Entscheidungskriterien und kann das sehr schnell runterspielen. Und es ist für mich immer ein total schönes, schnell gespieltes, 20, 30 Minuten schnell gespieltes, kleines Set-Collection-Spiel. Also wirklich prima Variante. Ja, ich find's richtig geil.
Ich find's auch super. Also ich habe auch riesen Spaß damit, hab's auch jetzt schon in vielen, vielen Partien auf dem Tisch gehabt und ich mag auch diese fluffige Abrechnung. Ich habe am Anfang vor der ersten Partie gedacht, boah, mit diesen neuen Karten muss man mal gucken, wie die sich bedingen und so. Das wird vielleicht irgendwie kompliziert. Ich habe irgendwie so diese seit Fantastische Reiche, habe ich da immer so ein bisschen Angst vor diesen Karten, die sich so gegenseitig dann irgendwie Punkte zuschustern, dass das alles unübersichtlich wird. Ist aber hier überhaupt nicht der Fall. Du gehst einfach Karte für Karte auf deinem Block durch. Das sind ganz, ganz klare und eindeutige Punktegeneratoren, die du ganz klar und eindeutig auch auswerten kannst. Und dann kommen noch die Schlüssel oben drauf und dann hast du eben dann die dementsprechende Punktzahl. Und das dauert auch nicht lang, das auszuwerten. Und das macht mir wirklich große Freude, das immer wieder mal rauszuholen. Finde ich einen ganz starken Titel. der ja oft verglichen wird so ein bisschen mit Faraway, das ja beim gleichen Verlag erschienen ist, das mechanisch überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Trotzdem wird es oft verglichen, deswegen tue ich das auch mal ganz kurz. Castle Combo ist deutlich zugänglicher, meiner Meinung nach. Gerade so in der Wertung, die ja bei Faraway doch relativ vertrackt ist, mit diesen Rückwärtswerten. Und ja, es hat auch, finde ich, mehr Interaktion. Das ist auf den ersten Blick gar nicht so genau ersichtlich, aber es gibt zum einen Karten, die dann auch meinen Gegnern ein bisschen was bringen. Schlüssel, Geld, keine Ahnung was. Gleichzeitig gucke ich aber auch schon in die Auslagen, was sammeln denn die anderen da so? Ja, kann ich ihnen vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen, indem ich eine Kartenreihe sogar komplett abräume mit dem Schlüssel? Weil du ja schon vielleicht genau siehst, ah ja, auf die eine, da sind sie total scharf gerade, ne? Also das kommt so mit den Partien allerdings erst, muss man sagen. In so seinen ersten ein, zwei Partien ist man schon komplett auf sich und sein 3x3 Raster fixiert. Definitiv. Ja, ich find's super. Also ich bin gespannt, ob wir da vielleicht nochmal irgendwie was von hören, so Richtung Frühjahr. Wir haben ja jetzt eigentlich schon Frühjahr. Ich könnte es mir vorstellen, auch wenn das Thema natürlich so ein bisschen generisch ist, ne? Ich habe ja mit dir letztens drüber gesprochen, du hast gesagt, alles so rund um Mittelalter, Könige, Kaufleute, keine Ahnung was, das zieht dich sofort in deinen Bann. Ich habe ja, muss ich ganz ehrlich sagen, als allererstes, als ich Castle Combo und das Cover gesehen habe, gedacht, boah, Schnarch, das ist jetzt nicht unbedingt das, was mich so reinzieht, aber das spielt ja keine Rolle, weil es einfach ein cooles Ding ist.
Ja, also, ach, das Thema stört mich gar nicht. Im Gegenteil, ich finde es hier wirklich witzig umgesetzt, weil jede Karte ist ja unique und jede Karte hat so eine Figur oder eine Bedeutung einer Figur aus dem Mittelalter. Da gibt es den Vikar und der hat so eine Tonsur und so eine lustige Frisur und so ein bisschen so einen treudoofen Blick und die Hände gefaltet. Und dann gibt es den Winzer mit so einem langen Kopf und mit so einer Mütze obendrauf und hat so ein paar Trauben in der Hand. Also ich finde, die sehen alle unheimlich witzig gestaltet aus. Der Steff Kessler hat in der Rezension bei den Bretagogen, da haben sie mich auch jüngst darüber gesprochen, gesagt, die Köpfe sind genauso groß wie die Körper und deswegen sieht das so lustig aus, oder der Nico, also einer von beiden, hat's irgendwie angesprochen. Und ich glaube, dadurch kommt einfach kommt dieser Witz auch nochmal so ein bisschen raus, weil diese Karten halt so wahnsinnig unproportioniert, oder diese Figuren so wahnsinnig unproportioniert aussehen. Ich verstehe diesen Vergleich mit Faraway überhaupt nicht. Das ist mechanisch ja komplett anders. Das ist so ein bisschen wie wenn ich sage, ja, bei Cosmos ist irgendwie mal ein Kartenspiel erschienen, dann vergleiche ich das jetzt mit einem anderen Kartenspiel bei Cosmos. Ich finde das so völlig weit hergeholt, diesen Vergleich.
Ja, es geht mir genauso. Das Einzige, was ich so ein bisschen vergleichen würde, ist vielleicht diese Wertung, dass man halt eben Karte für Karte auswertet und die sich alle so ein bisschen bedingen. Aber davon haben wir ja auch ein Dutzend andere allein dieses Jahr schon. Also ja. Ich kann es auch nicht nachvollziehen.
Ja, also mechanisch sind die komplett anders. Ja, ich finde hier auch, wenn du es ansprichst, die Zugänglichkeit bei Castle Combo ist gut. Also das ist wirklich eine, wie ich finde, sehr gefällige oder ein sehr gefälliges Spiel, was schnell erklärt ist. Weight bei Boardgame Geek ist mit 1,70 angegeben, bei jetzt auch schon 4.500 Bewertungen. Also da kann man schon davon sprechen, dass das eher ein leichter, zugänglicher Titel ist. Ich finde bei Castle Combo diesen Entscheidungskorridor von: Brauche ich die Karte jetzt? Brauche ich die Karte später? Bringt mir die Karte in Kombination mit was anderem Punkte? Verzichte ich mal auf Punkte, weil ich will aber jetzt dieses Wappen haben, weil ich brauche das Wappen, um später bei einer anderen Karte Punkte zu bekommen. Dafür ist der Effekt jetzt nicht so stark oder die Punktewertung der Karte später nicht so stark. Das finde ich unheimlich reizvoll. Man kann das Spiel, und das ist mir auch schon passiert, natürlich, wenn du das mit einem Hardcore-Grübler spielst, der für jede der 6 ausliegenden Karten durchrechnet, was bringt ihm irgendwie jetzt oder später am meisten, dann kann das auch mal irgendwie 5 Minuten länger dauern, ne? Aber es ist zumindest kein Spiel, was so richtig hart zum Grübeln einlädt, deswegen ist es auch in einer Viertelstunde, 20 Minuten meistens recht entspannt gespielt, auch in einer größeren Runde übrigens, das geht alles relativ flott. Also für mich auch ein sehr starker Titel, und du hast es ja eben schon angesprochen. Wir werden nächste Woche am Wochenende am kommenden Wochenende unsere Orakelfolge aufnehmen mit dem Chris zusammen, mit dem Chris Greff von den Bretagogen. Mal gucken, ob wir Castle Combo da nochmal bei einem von uns auf der Liste haben, aber ich finde es auf jeden Fall einen extrem starken Jahrgang. Man muss ja schon mal auch besagen, das Autorenduo Gregory Grah und dann der Mathieu Roussel. Der Mathieu Roussel hat bei Camelot, bei Awimbawe, das hat mich jetzt nicht so abgeholt, das ist so eine Offiziersguard-Variante von Game Factory, Dino Picnic und Castle Combo. Aber der Gregory Grah, der hat ja doch jetzt echt einen guten Output gehabt bei den Spielen, die er hatte. Also Cross Clues ist ein prima Wortspiel. Und dann aber vor allem Auf den Wegen von Darwin war nominiert zum Spiel des Jahres immerhin letztes Jahr. Jetzt ist Zenit rausgekommen. Der hat scheinbar einen ganz guten Lauf aktuell.
Ja, kann man nichts gegen sagen. Also
nichts gegen sagen.
Ja.
Ja, das war von Cosmos, Castle Combo von Gregory Grach und Mathieu Roussel im Original bei Catch-Up Games. Ja, ich habe einen Titel dabei, der auch, wir hangeln uns heute aber auch thematisch durch die Folge, dass es eine Freude ist, von zwei Spielen, die von Gregory Grach und Mathieu Roussel sind, kommen wir jetzt auch zu einem Spiel, bei dem wir ein 3x3 Raster, ich wollte gerade sagen, ein 9x9 Raster, das wäre groß.
Nein, das macht die Erweiterung.
Die Erweiterung. Jetzt in der Extended Version mit einem 9x9 Raster. Nein, ein 3x3 Raster auslegen, also auch 9 Karten. Ein Spiel von Masato Uesugi, erschienen bei Heidelberg Games, nämlich Iro. Wie heißt das Ding eigentlich?
Es sind drei Buchstaben, Frederik.
Das
Buchstaben.
Kriegst du hin. Es ist relativ leicht. Es ist relativ leicht. Iro heißt das Spiel. Ja, und auch bei Iro haben wir ein 3x3 Raster und legen dort verschiedene Abenteurer in unser Feld. Und diese Abenteurer haben natürlich Kosten. Diese Abenteurer können kämpfen. Manche von denen können zaubern und erhöhen damit die Anzahl Magiepunkte, die wir bekommen. Und letztendlich spielen wir das so lange, bis entweder jemand 9 Abenteurer in seinem Grid vorliegen hat oder bis einer von uns beiden oder einer der Mitspielenden mindestens 40 Punkte hat. Nicht einer von uns beiden. Was rede ich hier von Unsinn? So, die Karten haben Kosten. Ich kann entweder eine Karte ausspielen und die ist dann ein bisschen günstiger, also um eins günstiger, oder ich spiele gleich zwei Karten aus. Und wenn ich die Karten auslege, dann versuche ich, bestimmte Dinge zu berücksichtigen. Zum einen gucke ich mir an, was haben die eigentlich für eine Kampfstärke? Und natürlich muss ich die Karten orthogonal aneinanderlegen und jeweils die Karte, die am weitesten vorne in einer Reihe liegt. Also es kann ja sein, dass ich in der ersten Reihe zwei Karten untereinander habe und dann rechts daneben eine Karte liegt, die dann die vorderste in ihrer Reihe ist, also in der mittleren Reihe im Grid liegt, aber die vorderste in ihrer Reihe, wenn keine vor ihr liegt, gucke ich mir immer an, was haben denn die vordersten Karten jeweils für eine Kampfstärke? Und diese Kampfstärke wird einfach von allen Spielenden verglichen in der Runde. Und die kann man über so ein wunderbares Tableau, da ist so ein Marker drauf, dann kann ich die einfach dort einstellen und dann liegt die da und dann kann ich diese Kampfstärke immer wieder anpassen, wenn ich neue Karten spiele. Es gibt Kampfstärken, die gesteigert werden dadurch, dass ich vielleicht bestimmte Magiestufen erreicht habe oder bestimmte Technikstufen. Das ist auch etwas, was ich machen kann. Denn einige der Karten erlauben es mir, in meiner Gilde meine Magie oder meine Technikstufe nach vorne zu entwickeln und auch darüber Punkte zu machen oder dann eben mein Zaubern oder meine Kampfstärke zu vergrößern. Und das Schöne an diesem Spiel ist, auch hier ist es total schnell gespielt. Wir haben insgesamt 6 Schritte in jeder Runde und alle diese 6 Schritte sind auf dem Spielertableau abgedruckt. Das finde ich eine unheimliche Stärke von diesem Spiel. Der Spielzug ist recht einfach. Ich ziehe auf 5 Karten auf, dann rekrutiere ich 1 oder 2 Abenteurer in meinen Grid, dann ermittle ich meine Stärke, möglicherweise eben modifiziert durch die Technik- oder Magiestufe. Dann gibt es einige Karten, die können etwas produzieren, also zum Beispiel können die dann pro Runde eine Magiestufe produzieren oder also einen Magiepunkt oder einen Technikpunkt produzieren oder sowas. Dann gibt es noch ein Einkommen. Ich habe immer ein Standardeinkommen von 3 Münzen. Dann habe ich möglicherweise noch Karten, die mir weiteres Einkommen bringen. Und am Ende gibt es noch Karten, die mir Siegpunkte bringen, zum Beispiel einen Siegpunkt pro Magiestufe bei der Kaninchenpriesterin oder ich bekomme 2 Siegpunkte pro Technikstufe bei der Kräuterkundigen. So, und so ist es ein relativ schnell erklärtes und relativ schnell gespieltes Spiel mit noch einer schönen Besonderheit. Die Karten haben so 2 farbige Streifen, jeweils oben, unten, rechts, links, die nebeneinander liegen. Und wenn ich Karten der gleichen Herkunft oder der gleichen Profession aneinander lege, und zwar in einer Reihe 3 nebeneinander oder übereinander, die einen dieser beiden farbigen Streifen, der sich sozusagen durchzieht und die dann identisch sind, dann bekomme ich noch eine Belohnung. Das können Siegpunkte sein, das können Münzen sein oder beides, das kann Magie oder Technik sein. Also da bekomme ich dann nochmal unterschiedliche Belohnungen, die dann meine Gilde insgesamt auch wieder ein Stück weit verstärken. Ja, und ich habe hier ein Spiel, was auch in, würde ich sagen, reichlich 20 Minuten ganz gut gespielt ist, da wunderbar funktioniert. Man kann es bis zu 5, glaube ich, spielen. 5 oder 6? Ich glaube 5, ne? Ist die höchste Anzahl oder haben wir es zu 6 gespielt?
Es müssten, glaube ich, 5 sein.
Müssten 5 sein, ne? Weil ja. Ich bin immer irritiert, weil es nämlich 6 Farben vorne abgebildet, aber ich glaube, man kann es nur zu 5 spielen. Und ich erinnere mich auch, wir haben es in der bei der Brettspielzeit in Mainz gespielt, habe ich mehrere Runden gespielt, immer mal so in der Vierer-, Fünfer-Runde. Wir haben es auch schon in größeren Runden gespielt bei dir. Ich habe es in ein paar Runden gespielt, auch zu zweit oder zu dritt. Und ich habe immer das Gefühl, dass es völlig unabhängig von der spielenden Anzahl sehr gut funktioniert und auch nicht deutlich länger dauert, weil nämlich alle Spielenden gleichzeitig spielen. Dadurch ist das Spiel einigermaßen solistisch, was mich aber hier überhaupt nicht stört, weil ich halt so meine Karten da optimiere und mein Grid so vor mich hin optimiere und da die besten Karten ausspiele. Wenn wir das gemacht haben, dann stellen wir alle unsere Kampfstärke ein, gucken, wer hat die höchste Kampfstärke. Je nach spielenden Anzahl gibt es dann eben die Punkte plus die Zusatzpunkte, die wir über unsere Karten bekommen. Fertig ist die Laube. Also wirklich ratzfatz gespielt und auch meistens so, dass man sagt, ui, jetzt hast du gewonnen, komm, gib direkt eine Revanche, legen wir direkt noch einen drauf. Also auch ja, erstmal, ich habe noch ein, zwei Punkte zu kritisieren, aber jetzt erstmal du, was ist denn was sind deine Gedanken zu Iroh?
Ja, du hast jetzt irgendwie schon fast alle Punkte, die ich mir hier aufgeschrieben habe, gerade abgehandelt. Ja, große Stärke ist eben, dass wirklich alles auf diesem Tableau draufsteht. Komplizierter ist es auch nicht. Ja, du musst diese Regel eigentlich nur einmal lesen, danach holst du es dann eine Woche später raus und kannst sofort wieder losspielen, weil alles draufsteht. Finde ich super. Es dauert, wie gesagt, auch nicht länger, egal ob du zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünft spielst, weil eben alle gleichzeitig spielen. Und das ist aber im Gegensatz zu dem, was du empfindest, für mich eine ganz große Schwäche, denn es ist komplett solistisch. Also ich spiele nebeneinander her und das Einzige, was hier über Sieg oder Niederlage entscheidet, ist das Tempo, in dem ich die Punkte generiere. Das macht's für mich einfach so ein bisschen beliebig an der Stelle. Ja, wenn ich vielleicht eine Partie habe, wo ich so mittelschnell bin, kann ich die dann gewinnen, wenn dann vielleicht mein Gegenüber oder die anderen Spielenden eben relativ langsam sind in der Partie. In der anderen hätte ich aber vielleicht krachend verloren damit. Und das macht's für mich so, ja, also es ist für mich dadurch ja nicht reizvoll, das einfach mit anderen zu spielen. Ja, und das Einzige, was ich machen könnte, wäre jetzt die Solo-Variante mir rauszuholen. Aber auch da kann ich das Tempo nicht so richtig messen. Also ich weiß hinterher eigentlich gar nicht so genau, wie gut war ich jetzt eigentlich. Das Einzige, an dem ich das messen kann, ist eben die Anzahl der Runden, die es dann vielleicht gedauert hat. Und das ist der große Unterschied zu Castle Combo. Und ich finde, hier kann man viele Vergleiche auch mal gut ziehen. Bei Castle Combo habe ich eben diese Highscores, über die wir eben gesprochen haben. Die hast du hier überhaupt nicht. Hier ist bei 40 Punkten Schluss oder eben, wenn das Raster voll ist. Und ich habe bis heute kein Gefühl dafür, ob ich in diesem Spiel jetzt gut war oder nicht gut war in meinen einzelnen Partien. Und ja, das finde ich sehr schade, dass man da nicht irgendwie, gerade dadurch, dass wir eben Kämpfe haben, ja, wir haben ein Kampfsystem hier mit drinne, dass es trotzdem zu überhaupt keiner Interaktion führt. Und ich habe den Eindruck, dass das auch ein Punkt ist, der natürlich den Entwicklern aufgefallen ist. Die haben ein Modul drinne. Das sind Questkarten heißen sie, genau. Von denen kann man dann 3 Stück auslegen und dann auf bestimmte Ziele spielen. Also zum Beispiel erreiche Kampfstärke X als Erster, dann kriegst du, ich glaube, 3 Sonderpunkte oder sowas in der Art. Da gibt's eben vielleicht 10 verschiedene Karten oder sowas in der Art und dann kann man sich so ein bisschen drauf spezialisieren und hat auch wirklich ein kleines Wettrennen und guckt dann auch mal eher, was die anderen so machen. Und ich würde es auch nicht mehr ohne diese Questkarten spielen wollen, aus dem Grunde, ehrlich gesagt.
Ja, die gehören da für mich unbedingt mit dazu. Stimmt, habe ich gar nicht gerade auf dem Schirm gehabt, dass die ja in der ursprünglichen Variante nicht drin sind, weil ich nehme sie immer mit rein. Ja, also es ist solistisch, aber dadurch, dass das Spiel so schnell gespielt ist, stört es mich nicht so sehr, in der Tat. Ich versuche eher so mein eigenes Grid zu optimieren. Wenn ich jetzt eine Wahl treffen müsste, welches von 2 Spielen, bei denen ich ein Grid optimiere, möchte ich denn spielen, dann kommt das ganz klar mit weitem Abstand Castle Combo. Was ich bei Iroh schön finde, es ist so ein bisschen so eine Manga-Gestaltung irgendwie so, ne? Also ich finde diese Gestaltung hier unheimlich reizvoll, unheimlich schön. Klar, ist auch kommt ursprünglich aus dem asiatischen Raum. Und ich mag gerne diese unterschiedlichen Fähigkeiten auf den Karten. Also hier habe ich doch ein bisschen mehr Variation. Was können die eigentlich? Welche lege ich aus? Aber du hast vollkommen recht. Es hat dadurch manchmal eine gewisse Beliebigkeit. Also ich kann weniger stark bei diesem Spiel auf bestimmte Strategien gehen oder bestimmte Taktiken wählen, weil ich doch meine 5 Karten habe und dann ist oftmals die Frage, was kann ich mir überhaupt leisten? Ist nämlich immer nicht selbstverständlich, einige sind echt teuer. Welche kann ich mir überhaupt leisten? Ich kann noch austauschen Karten und so, ne? Aber so, und welche Fähigkeiten möchte ich jetzt besonders machen? Und trotzdem gibt's hier richtig gute Kombos, die es machen kann. Ne? Also wenn ich so 2, 3 Karten habe, deren Kampfstärke definiert wird durch meine Technikpunkte oder Technikstufe und die Magiestufe, und ich habe andere Karten, die mir in der Produktionsphase frühzeitig diese Stufen hochschieben, dann kann ich da natürlich klasse Kombinationen wählen. Und das ist so etwas, was ich an diesem Spiel gerne mag, dass ich einfach gucken kann, wie kann ich hier bestmöglich diese Karten aufeinander abstimmen, dass die sich gut ergänzen, dass die als Gilde eng zusammenarbeiten. Ich habe allerdings ein bisschen mehr erwartet, als das Spiel hat ja den verheißungsvollen Untertitel Dein Weg zur Gildenlegende. Und so fühle ich mich halt nicht. So, ne? Also, da hätte ich echt noch besser gefunden, wenn es vielleicht einen kleinen Kampagnenmodus gibt oder wenn wir vielleicht doch noch mal ein paar Elemente haben, die interaktiver sind, vielleicht über ein Drafting, dass ich Karten weitergeben muss oder Karten bekomme von anderen. Oder indem ich eine gemeinsame Auslage habe, auf der ich nach Spielereihenfolge Karten auswählen kann, je nachdem, wie ich in der vorherigen Runde abgeschnitten habe oder wie meine Kampfstärke ist oder sowas. Also Elemente, die noch so ein bisschen mehr Interaktion reinbringen, außer zieh halt Karten von deinem Nachziehstapel, tausch welche aus und dann baust du dir deine Gilde, guckst, wer hat die größte Kampfstärke, bekommt Punkte, irgendwann ist das Spiel vorbei. Es ist ein bisschen seichter und ein bisschen unspektakulärer und ein bisschen emotionsärmer als jetzt Castle Combo. Wenn einen das nicht stört, ist es trotzdem ein tolles Spiel. Also ich spiele das wirklich gerne, will es jetzt gar nicht, soll es gar nicht negativ klingen. Aber man muss sich bewusst sein, dass man einigermaßen solistisch seine Gilde vor sich hin puzzelt und da versucht, irgendwie gute Kartenkombos zu finden und da irgendwie reinzulegen. Und wenn man sowas mag, dann hat man hier wirklich einen ganz tollen Titel, der von Supernova ist, im Übrigen Studio Supernova und bei Heidelberg erschienen ist.
Ja, wenn man sowas mag, ganz genau, das möchte ich auch ganz klar betonen. Ich halte EO bei weitem nicht für ein schlechtes Spiel, um Gottes Willen. Ja, das macht wirklich Spaß und es ist schön, so ein bisschen zu tüfteln, was ist so die optimale Anordnung dieser Karten. Aber man muss das abkönnen und mögen, weil, um es nochmal zu betonen, also mich hat dann auch so wahnsinnig gestört, ich habe da eine coole Kombination und ich erzeuge dann irgendwie 4 Magiepunkte pro Runde und irgendwie will ich auch die anderen daran teilhaben lassen, aber es interessiert einfach niemanden am Tisch, ob ich jetzt 4 Magiepunkte erzeuge oder nicht und wie viel Kampfstärke ich eigentlich dann auch wirklich auf dem Tisch habe. Am Ende guckst du sowieso nur, hat der jetzt 19 oder mehr oder weniger und ja, die Kampfstärke finde ich übrigens ganz, ganz clever, also dass du wirklich diese vorderen Karten nur auswertest, das gab es schon mal bei Paper Tales, ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast, ist schon auch ein paar Jahre alt. Auch da.
Leider nein, aber da kommt ja jetzt, glaube ich, demnächst eine Paper Tales Big Box oder sowas. Ah. Da freue ich mich total drauf, weil das ist ein Spiel, das mich sehr neugierig macht. Da habe ich viel Gutes von gehört und das würde ich gerne mal spielen. Hast du das da?
Nee, das habe ich nicht mehr da. Nee. Dann wird dir das Kampfsystem auf jeden Fall bekannt vorkommen. Das ist nämlich so ähnlich. Ja, und aber wie gesagt, es interessiert eben jetzt wirklich niemanden. Und das ist halt für mich ein sehr negativer Punkt, der ist einfach dann so ein bisschen, ja, etwas über dem Durchschnitt einpendeln lässt, aber halt doch nur als gutes, solides Spiel, was ich aber trotzdem auch immer wieder mal mitspielen würde. Ja, aber du hast recht, Castle Combo ist für mich da auch wirklich das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, wenn ich mich entscheiden müsste.
Ja, es gibt ja nicht immer nur das beste und das schlechteste Spiel aller Zeiten so, sondern es ist ja wirklich ein grundsolider Titel, ein gutes Spiel. Und die Stärke ist für mich wirklich, alles steht auf diesem Board. Du kannst es relativ schnell erklären anhand dieser Spielabläufe, die auf deinem Spielerboard sind. Und dann kannst du da für dich deine Gilde optimieren. Und nach ein paar Partien, ich habe jetzt vielleicht so, ja doch, 10, 12 Partien gespielt in unterschiedlichen Runden, hat sich der Reiz dann auch irgendwann ein Stück weit erschöpft. Also ich bleibe emotional etwas weniger verhaftet als bei Castle Combo. Und trotzdem finde ich es einen durchaus guten, ordentlichen, soliden Titel, mit dem ich zumindest über diese Partien doch viel Vergnügen hatte. Das war Iro, Dein Weg zur Gildenlegende von Masato Uesugi von Studio Supernova im Deutschen beim Heidelberg.
Dann komme ich zu meinem letzten Spiel und da geht es jetzt um Inori. Und in Inori befinden wir uns im gleichnamigen Inori-Tal und wir bringen Waldgeistern Opfergaben und errichten Altare zu Ehren des großen Baumes. Also wir haben wieder mal die Waldgeister, vorhin waren es ja die Naturgeister bei Solstice, ist auch ein großes Thema, was ich in letzter Zeit irgendwie echt häufig gesehen habe. Ich denke da dann nur an Living Forest, ich glaube damit ging es so ein bisschen los. Die Waldgeister und Naturgeister haben wir auch jetzt wieder und wir spielen 4 Runden insgesamt, das sollen die 4 Jahreszeiten sein. Und ja, was tun wir da eigentlich? Wir wollen Gunstmarker sammeln. Das sind kleine Holzscheiben, die es in 6 verschiedenen Sorten gibt. Das sind eben so diese typischen Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft und dann noch Fels. Und das letzte weiß ich schon gerade gar nicht mehr genau. Und ja, wir möchten die sammeln und möchten die ja werten, sei es im Spiel, dass wir eben gucken, wie viele haben wir jetzt davon und dann Punkte generieren, oder auch am Ende gibt's eine große Endwertung am großen Baum und dann werden diese Gunstplättchen je nach Sorte eben auch verschieden gewertet. Das Ganze ist ein klassisches Worker-Placement-Spiel. Also wir fangen je nach spielenden Zahl mit einer bestimmten Anzahl an Arbeitern an, die wir auf Karten einsetzen können. Zum einen, wir haben vor uns diese Jahreszeitenkarten auf einem Tableau liegen und dort sind Einsetzfelder. Und wir gehen immer mit einem Worker auf ein freies Feld drauf und können dort neue von diesen Gunststeinen uns ja in unseren Vorrat holen. Bei manchen muss man auch mal einen Gunststein bezahlen, um dann vielleicht wieder andere zu bekommen. Teilweise werden auch Wertungen ausgelöst. Also dann wird zum Beispiel geguckt, du kriegst dann einen Punkt für jeden blauen Gunststein, den du gerade vor dir liegen hast. Und das Wichtige ist dann, ob diese Karten dann bis zum Ende der Runde auch komplett gefüllt werden. Denn es sind immer so 3 oder 4 verschiedene Felder drauf. Denn wenn sie nicht gefüllt werden, werden sie einfach abgeräumt und werden durch eine Karte einer anderen Farbe dann für die nächste Runde ersetzt. Wenn sie aber gefüllt werden, wird eine bestimmte Farbe, nämlich die Farbe der Karte, dann gewertet wiederum. Also dann darf jeder, der auf dieser Karte dann auch draufsteht mit einem Arbeiter, eben Punkte generieren für die Anzahl der Steine in dieser Farbe, die er gerade gesammelt hat. In den folgenden Runden kommt dann immer ein Arbeiter für jeden dazu und auch eine neue Karte wieder auf ein Tableau. Das Ganze wird also so ein bisschen umfangreicher. Wir haben mehr Möglichkeiten, aber eben auch mehr Arbeiter, die wir einsetzen können. Ein wichtiges zentrales Element ist aber der große Baum auf der linken Seite des Spielerboards. Und zwar sind dort 6 verschiedene Einsatzfelder und immer wenn jemand das erste Mal auf eines dieser Felder sich draufsetzt, dann ordnen wir diesem Feld auch eine dieser Gunststeinfarben zu. Und dadurch legen wir Wertungen für das Ende des Spiels fest. Also nehmen wir mal zum Beispiel das oberste Feld. Wenn ich auf das oberste Feld draufgehe, dann lege ich fest, dass ich in dieser Farbe jetzt immer einen Stein ausgeben muss, um 2 beliebige Steine als Aktion zu bekommen. Gleichzeitig lege ich aber auch fest, dass am Ende der oder diejenige mit den meisten dieser Steine 10 Punkte bekommt und der mit den zweitmeisten 5 Punkte. Und so ist das dann so eine absteigende Wertung. Also je weiter unten man diese Plättchen hinlegt, desto weniger Punkte generiert man über diese Mehrheiten, die man am Ende des Spiels dann eben generiert hat. Das ist im Grunde das ganze Spiel. Also ich setze meine Arbeiter die ganze Zeit ein, bis ich alle eingesetzt habe, sammle Steine, gebe welche aus, versuche im richtigen Moment die richtigen Wertungen auszulösen und am Ende des Spiels in den möglichst lukrativen Farben die meisten Steine vor mir liegen zu haben. Wie kam für dich das Thema so rüber? Die Waldgeister im Inori-Tal.
Ja, Immersion 10 von 10. Das sind sehr thematisch. Nein, gar nicht. Also
hat natürlich einen Grund, dass ich dich jetzt auch frage, ja, weil ging mir genauso.
Also ich sag mal, Spiele mit Waldgeistern sind für mich nie thematisch, ehrlich gesagt. So, ne? Also was haben wir denn da? Bitoku, Schattenwald? Nee. Also das ist alles weit am Thema vorbei. Ich fand's total interessant. Ich tue mich nämlich schwer bei diesem Spiel, die Mechanik zu benennen. Also ich kann sie beschreiben, aber ich kann sie nicht klar benennen. Natürlich kann ich sagen, wir haben ein Worker-Placement-Spiel, weil ich baue Worker oder ich setze Worker ein und dann nehme ich mir diese Ressourcen. Ich habe manchmal so Karten, da könnte ich sagen, das hat so ein Mini-Engine-Builde-Feeling. So, also wenn das passiert, dann passiert das. So, das hast du mal ganz selten, aber eben wirklich wenig. Dann gibt's manchmal so Elemente, wo ich dir den vielleicht mal irgendwie was austauschen oder wegnehmen kann über diese Runensteine oder so. Also da geht ein bisschen was. Und ich fand's total interessant. Ich habe dann bei Boardgame Geek mal geschaut, wie ist es denn eigentlich beschrieben von der Spielmechanik, und da steht Worker Placement und drunter steht bei Family, also bei der sozusagen bei der Zugänglichkeit, ein Hinweis an den Admin: Better description needed.
So. Ernsthaft, ja?
Ja, das steht da. und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ich finde Inori recht schwer greifbar als Spiel. Ich kann beschreiben, was da passiert, und ich kann auch ein Spielgefühl beschreiben, und ich tue mich auch Bei der Bewertung bin ich einigermaßen zwiespältig. Das habe ich ganz selten. Meistens habe ich eine sehr klare Haltung einem Spiel gegenüber und kann sagen, es macht mir Freude oder nicht, kann das Spielgefühl beschreiben oder nicht. Und da habe ich bei Inori schon Partien gehabt, wo ich dachte, oh, das ist echt spannend, was hier passiert, weil hier gerade es eng ist im Kampf um die Punkte, weil ich gerade viele Ressourcen gesammelt habe, die vielleicht für die Schlusswertung günstig sind oder die Karten eben so günstig lagen, dass sie sagen, cool, hier kann ich gerade was mit anfangen. Ich habe aber auch Partien gespielt, die bums langweilig waren, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut handlungsfähig mit meinen Figuren, weil ich die Ressourcen nicht habe, die ich brauche, um die jetzt da gut einzusetzen, oder ich kann nur so langweilige, belanglose Aktionen machen. Ich setze mich hier hin und nehme eine Ressource oder zwei, oder ich werde dauernd von irgendwem wieder von meiner Wertung rausgeschmissen über diese Runenplättchen oder so. Also das Spielgefühl dieser Partien ist sehr unterschiedlich von ist gefällig, ist fluffig, flutscht gut durch, macht Spaß, ist schön, zu ich bin total abgenervt und völlig frustriert, weil hier gar nichts zusammenläuft. Und das habe ich irgendwie erlebt. Das Spiel, ich verzeihe das dem Spiel ein bisschen, weil ich finde es tatsächlich ein sehr schönes Spiel. Also es ist kein Thema für mich erkennbar, aber ich finde es erstmal, es ist schön bunt, die Karten sind schön bunt, die Ressourcen sind so schöne Holzmarker, das mag ich gerne, irgendwie Holzmarker sammeln. Aber de facto tue ich ja eine halbe Stunde lang nichts anderes, als Holzressourcen hin und her zu schieben, um dann zu gucken, habe ich am Ende einen Stapel mit 5 lila Holzressourcen und du nur mit 4, prima, dann kriege ich da halt 10 Punkte für. Und dafür habe ich aber nur 3 grüne Holzressourcen und du hast 4 grüne Holzressourcen, da kriegst du dafür dann halt 10 Punkte. Und deswegen ist es ein Spiel, was einigermaßen belanglos ist, dabei aber nicht egal, also nicht im Sinne von würde ich nicht spielen, weil so belanglos, sondern ist so ein nettes Kaffeespiel für zwischendurch nebenbei. Das ist jetzt nix, wo ich sage, das ist das zentrale Spiel meines Spieleabends. Ich lade mal alle ein, hey komm, wir spielen eine Runde Inori. Aber das ist ein Spiel, das kann man ganz prima so als kleinen Auftakt oder Absacker spielen. Und ich hatte jetzt durchaus auch mal Momente, wo ich sagte, ach, da habe ich jetzt Lust drauf, weil es ist eben so schön, mehrheitlich relativ entspannt. Ich muss nicht so wahnsinnig viel denken. Es ist nicht kompliziert, sondern ich setze mich dann da ein, dann gucke ich, wo kann ich denn da gute Ressourcen bekommen? Wie kann ich das punktemäßig werten und so? Und wenn ich diese Runenplättchen im Spiel habe, dann kann es auch zwischendurch mal ein bisschen frustig sein oder man kann der Puls mal kurz ein bisschen hochgehen. Aber ansonsten plätschert das halt so ein bisschen vor sich hin. Ich glaube, das will's aber auch. Und ich finde es völlig in Ordnung. Man muss halt wissen, dass man bunte Ressourcen optimiert eine halbe Stunde lang. Und wenn man das mag, dann ist das ein schönes, plätscherndes, gefälliges Spiel. So ein bisschen vielleicht wie so eine Telenovela, wo, gut, die wird fortgesetzt, ne, aber bei einer Telenovela, da gucke ich irgendwie zu und erwarte ich jetzt keinen hohen Anspruch an irgendwie so einen Film, und keinen hohen filmischen Anspruch und keinen hohen erzählerischen Anspruch. Da werde ich halt irgendwie unterhalten und beschäftigt. Und das ist bei Inori auch so. Und wenn man sagt, das ist so das Spielgefühl, nach dem man eben sucht, dann kann ich das durchaus gut verstehen. Das ist jetzt aber kein Spiel, was sich noch lange in meiner Sammlung hält oder mit dem ich noch irgendwie jetzt die nächsten Jahre mich beschäftigen werde. Dafür ist es dann doch ein Ticken zu seicht. Aber für diesen Korridor, entspanntes Familienspiel zumeist. Eben wie gesagt, manchmal kann es ein bisschen frustig sein, manchmal kann es auch ein bisschen langweilig sein, aber auf dieser Skala ist das irgendwie angesiedelt und da funktioniert das dann schon.
Ja, du hast gerade ein Wort gesagt, was ja doch sehr negativ klingt, aber du hast gesagt, du meinst es gar nicht so negativ, belanglos. Ich habe hier ein anderes Wort, bei dem ich das exakt genauso beschreiben würde. Bei mir steht hier repetitiv. Aber auch das ist irgendwie okay für mich in dem Moment. Ja, ich mache die ganze Zeit eigentlich das Gleiche. Ich setze meine Worker ein, sammle diese Gunstmarker, manchmal gebe ich einen aus und ich habe immer ein bisschen ein Auge drauf, was denn die anderen nur vor sich liegen haben. Und das mache ich eine halbe Stunde lang. Und irgendwie hatte ich mir im Vorhinein so ein bisschen mehr erhofft, dass da doch noch ein bisschen was passiert. Und das andere, was ich auch ja bemerkenswert finde, ist diese Diskrepanz zwischen der grafischen Gestaltung, die da schön mit leuchtenden Farben daherkommt. Das sieht so alles so ein bisschen wie mit Wasserfarben gemalt aus. Die schönen bunten Holzsteine, das ist so ein bisschen fast so wie Pokerchips, ja. Du fängst dann an, während des Spiels mit denen so rumzuspielen und die so aufeinander klacken zu lassen. Aber gleichzeitig diese Gemeinheit, die teilweise in manchen Aktionen drin steckt, das hat mich fast so ein bisschen erschrocken. Also da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet an der Stelle. Ich kann Wertungsfelder einfach so dann irgendwie zustellen, ja, wo ich genau sehe, boah, der wird da jetzt irgendwie 8 Punkte für seine 8 gelben Steine kriegen, setze ich mich halt drauf und kriege halt nur einen, aber Hauptsache mein Gegenüber kriegt das nicht. Oder natürlich diese Runenplättchen, also die sind eigentlich fast das Krasseste an der Stelle. Wenn du dann ein Runenplättchen hast, an die du gar nicht so leicht rankommst übrigens im Spiel, und das erlaubt dir, einen Arbeiter in deinem Zug nochmal zu versetzen von einer Karte, dann kannst du halt wirklich Wertungen für mehrere Leute auch zerstören komplett. Ja, die rechnen dann eben damit, dass die für ihre blauen Steine dann irgendwie alle ihre 6, 7, 8 Punkte kriegen. Ja, und dann bist du halt als letzter dran, setzt dieses Runenplättchen ein und setzt dann einen von diesen Arbeitern einfach runter von der Karte. Wenn das eben dieses Runenplättchen dir auch erlaubt. Und plötzlich ist die komplette Wertung futsch. Und das muss man verkraften können, sag ich mal. Also für ein Familienspiel vorgemerkt, ja. Und genauso ist es auch mit den Runenplättchen, die dir am Ende dann für die Endwertung vielleicht nochmal einfach 2 rote Steine nochmal dazugeben, mit denen jetzt keiner rechnet, die auch keiner auf dem Schirm hatte. Und plötzlich werden die Wertungen komplett umgeschmissen. Also hat mich überrascht, fand ich fast einen Tacken zu viel für so eine Art Spiel. Davon abgesehen hatte ich auch durchaus eine gute Zeit mit Inori. Aber ich denke, die Zeit ist auch vorbei und wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr wiederkommen. Also die Partien waren gut und spaßig, aber dafür hat's dann doch nicht genug Fleisch.
Perfekte Zusammenfassung. Es hat einfach nicht genug Fleisch. Es ist ein bisschen zu seicht an der Stelle, ne? Ja, habe ja schon gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Einordnung, weil es eben so wenig bietet. Und das, was es bietet, ist irgendwie mal nett, mal fluffig, mal belanglos und mal gemein. Also es ist irgendwie so ein bisschen schwierig einzuordnen mitunter. Aber ja, schaut's euch mal an. Inori von den Space Cowboys von Mathieu Aubert und Theo Rivière im Deutschen bei Asmodee.
Jetzt bin ich mal auf deine Spielzusammenfassung gespannt vom letzten, was wir noch heute haben.
Die geht total schnell. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben noch einen großen Brecher heute mit dabei. Und wir haben mit einem Spiel von Frosted Games begonnen, nämlich mit Solstice. Und wir enden auch mit einem solchen, nämlich mit Andromeda's Edge. Und das ist jetzt eben der Brecher, das große, vermeintlich möglicherweise, wir werden sehen, epische Sci-Fi-Abenteuer oder so. Wir gucken mal. Wir haben mit Andromeda's Edge ein Spiel, bei dem wir eine Fraktion leiten, die im Weltraum unterwegs ist, dabei Planeten entdeckt, mit Kolonieschiffen Planeten besiedelt, da so Großprojekte oder Großkomplexe baut, die mir Punkte bringen, die mir auch Vorteile bringen. Ich baue mit Plättchen, die ich bekommen kann, sogenannte Module, baue ich meine Station aus. Ich habe unterschiedliche Schiffstypen zur Auswahl, also von Kolonieschiffen, deren Aufgabe im Wesentlichen ist, diese Großprojekte zu bauen, mich irgendwo heimisch zu fühlen, niederzulassen, anzusiedeln, über Abfangjäger, die eben eine kriegerische Komponente haben, Forschungsschiffe, die eine gute Reichweite haben, oder Schlachtschiffe, mit denen ich dann also ordentlich was durchmetzeln kann. Da habe ich unterschiedliche Schiffe zur Auswahl. Ich habe natürlich verschiedene Ressourcen, die ich dabei managen muss. Die Ressourcen finde ich zum Teil auf Planeten. Die bekomme ich aber auch über meine Module, die ich an meine Raumstation dran baue. Und wenn ich dran bin, habe ich eben entweder einen Raumschiffzug, also einen Einsatzzug, in dem ich ein Raumschiff auf das Spielfeld bringe, auf einen Planeten. Jedes der Raumschiffe hat eine bestimmte Reichweite. Das heißt, ich gucke, wo stehen meine anderen Raumschiffe und wie weit von denen darf ich entfernt sein. Die Kolonieschiffe zum Beispiel müssen nebeneinander stehen. Die haben nur eine Reichweite von 1. Die Forschungsschiffe können ein bisschen weiter weg sein. Und dann setze ich mich eben auf diese Felder. Oder aber ich hole meine Raumschiffe zurück. Das ist die Alternative. Wenn ich die Raumschiffe zurückhole, stelle ich sie auf meiner Station ab und aktiviere die bereits gebauten Module. Und da kann ich eben gucken, welche Module habe ich schon gebaut. Das sind so offen ausliegende Karten, die ich entweder kaufen kann oder die ich auch bekomme, wenn ich so ein Großprojekt baue oder auch über andere Möglichkeiten. Auf diesen Modulkarten sind eben immer unterschiedliche Dinge angegeben. Also, dass ich zum Beispiel eine bestimmte Ressource oder mehrere bestimmte Ressourcen bekomme oder Planeten, die ich finde, die ich einsetzen kann, bringen mir Ressourcen oder Siegpunkte. Ich kann Taktikkarten ziehen, mit denen ich ja im Kampf oder in verschiedenen anderen Situationen das Spiel ein bisschen beeinflussen kann. Also gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Ich habe auch so Felder, die nicht entdeckt sind, so Nebel, in den kann ich nur mit Forschungsschiffen hineinfahren. Und da kann ich auch nochmal so Planetenplättchen abräumen und habe ein Ereignistableau. Das ist ein sehr zentrales Element in diesem Spiel, das bei bestimmten Ereignissen, die ich spiele, also entweder wenn ich bestimmte Felder nutze oder wenn ich bestimmte Ebenen auf einem Tech Tree ist es nicht, aber auf so einer Entwicklungsleiste oder Forschungsleiste erreiche, wenn ich da bestimmte Elemente erreiche oder auch über Karten, die ich ausspiele, wird eben auf diesem Ereignistableau ein Ereignismarker weitergeschoben. Je nach SpielerInnenanzahl wird dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann ein Ereignis ausgelöst aus diesem Deck. Und das kann je nachdem, in den Anfangspartien nimmt man vielleicht ein eher günstiges Deck und was nicht so fies und gemein ist, wo man positive Ereignisse hat, die einem oftmals Ressourcen oder Vorteile bringen, auch mal eine Punktewertung auslösen und dann aber auch eine Bedrohung ins Spiel bringen. Denn natürlich wird bei diesem Spiel auch gekämpft. Da gibt es unterschiedliche Bedrohungen, die ins Spiel kommen. Ich kann auch gegen Mitspielende kämpfen und kann deren Raumschiffe oder Module beschädigen, die dann eben nicht mehr eingesetzt werden können oder nicht mehr aktiviert werden können, solange sie nicht repariert sind. Ich kann neue Planeten entdecken, auf denen ich dann unterwegs bin. Also das, was man eigentlich in so einem Sci-Fi-Spiel irgendwie erwartet. Und das spielen wir entweder über 50 in der kurzen Partie oder 60 in der normalen oder 70 in der langen Partie Siegpunkte. Ein Spiel, was man mit 2 bis 4 Spielenden ganz gut spielen kann und das ich jetzt natürlich nicht in allen Details erkläre. Ich glaube, ein gewisses Spielgefühl konnte ich vielleicht gerade vermitteln über das, was man da im Wesentlichen tun kann. Also Spielgefühl habe ich noch nicht gesagt, aber das, was man da im Wesentlichen tun kann, Raumschiffe fliegen, Planeten entdecken, Ressourcen sammeln und tauschen, Module ausbauen an der Raumstation, die kann ich dann aktivieren und ich habe noch Technikleisten, über die ich mich entwickeln kann. Und dann kann ich bei jeder dieser Technikleisten natürlich eigene Vorteile bekommen, starke Plättchen, mehr Handkarten auf der Hand haben, Ressourcen, die ich bekomme und dergleichen mehr. So, das ist jetzt mal ganz grob zusammengefasst, was bei Andromeda's Edge so geht und natürlich eine ganze Menge mehr. Auch hier bei Andromeda's Edge habe ich einen relativ differenzierten Blick und habe, glaube ich, so ein paar Punkte, die ich echt gerne mag, ein paar Punkte, die mich ein bisschen stärker stören. Aber ich frage jetzt erstmal dich, Stefan, wie gefällt dir Andromeda's Edge oder wie ist dein Zugang? Du hast jetzt doch auch einige Partien davon auf dem Buckel.
Ja, ich nehme mein Fazit jetzt mal noch nicht vorne weg. Also erstmal in der Vorbereitung jetzt auf die Folge habe ich mich natürlich auch nochmal intensiv damit auseinandergesetzt und habe irgendwie gedacht, eigentlich bräuchst du fast eine eigene Folge für dieses Spiel, weil das einfach so ein Brecher ist und so viel zu bieten hat und da steckt so viel an Regeln und an Details drinne, den kann man eigentlich fast gar nicht gerecht werden. Lass uns aber trotzdem mal versuchen und ich fange mal mit der Anekdote an, als ich das Spiel vorbereitet habe und die Anleitung mir hergenommen habe und mich mal hingesetzt und mir das alles zu Gemüte geführt habe. Ich musste sehr lachen, denn es gibt auf den ersten beiden Seiten eine Übersicht über die Spielkomponenten. Und
eine sogenannte Übersicht. Ja,
da hätte ich das Ganze fast wieder zugeklappt und irgendwo in die Ecke geschmissen, ja. Weil ich mache mir immer gern so einen Überblick über die einzelnen Komponenten, leg mir die schon mal hin, damit ich weiß, wie die heißen, damit ich in der Anleitung auch weiß, okay, darauf wird jetzt Bezug genommen. Diese Spielübersicht ist einfach nur ein aufeinander geworfener Haufen an Dingen, wo irgendwo ja einzelne Wörter dazwischen gefügt sind mit so kleinen Pfeilchen, glaube ich noch, die mit dabei sind. Es ist komplett unbrauchbar einfach.
Ich fotografiere das mal und ich werde dieses Foto hier bei der Podcast-Folge hochladen. Also ihr könnt euch das mal angucken. Die Spielübersicht oder der Überblick über das Spielmaterial sieht wirklich aus wie einmal die Kiste ausgeschüttet und alle nebeneinander geschmissen.
Also wir haben im Nachhinein auch sehr gelacht, muss ich sagen. In dem Moment fand ich es nicht ganz so witzig, weil es hat mir einfach das Erlernen unverhältnismäßig schwer gemacht. Also ich habe da wirklich deutlich mehr Zeit aufwenden müssen, als ich eigentlich gebraucht hätte, normalerweise, für ein Spiel eines solchen Kalibers. Aber ich habe mich dann durchgekämpft und war dann erstmal überrascht, weil ich hatte irgendwie in der Beschreibung eine Art 4X-Spiel erwartet. Aber das ist es nicht. Also wir haben hier kein wirkliches Explore und auch kein Expand in dem Sinne. Es ist eine Mischung aus Worker Placement und Engine Builder, um mal so zwei Mechanismen mal so zu nennen, die da auf jeden Fall wichtig drin sind. Und mich hat das Ganze so ein bisschen erinnert so an Spiele wie Istanbul oder Zolkin. Ja, bei Istanbul sind wir auch auf einem Plan und breiten uns von Plättchen zu Plättchen weiter aus, haben immer eine gewisse Distanz, die wir zurücklegen können, um dann Aktionen dort auszulösen. Genau das machen wir mit den Raumschiffen hier auch. Bei Zolkin ist es so, dass ich immer die Wahl habe, setze ich was ein oder hole ich alles zurück. Ja, und in diesem Fall haben wir ja auch immer genau diese beiden Aktionen. So, da hat man vielleicht schon mal eine grobe Vorstellung, in welche Richtung das Ganze jetzt geht. Ja, mir hat der Mechanismus und das ganze Tüfteln großen, großen Spaß gemacht. Es ist ja eine Wahnsinnsabwechslung drin, ja. Du hast asymmetrische Fraktionen, die du spielen kannst. Und allein da ist schon ein richtig dicker Stapel, was du da alles erforschen kannst an, ja, verschiedenen Ansätzen, wie du so ein Spiel beginnst und dann auch durchziehst, weil die geben schon auch die Richtung vor, wie du dich dann verhältst im Spiel. Du kannst deine Schiffe upgraden und dann eben eine größere Reichweite erzeugen, einen stärkeren Kampfwert vielleicht erzeugen. Die Module sind auch natürlich hochinteressant und auch verdammt wichtig, denn immer wenn du die Schiffe zurückholst, aktivierst du eben einige davon. Und du hast natürlich mehr Auswahl, je mehr Module du hast. Und dann gibt es eine Reihe mit den grünen Modulen. Da kannst du dann alle auf einmal aktivieren, wenn du ein Schiff da drauf setzt. Und musst die nicht alle einzeln irgendwie dann erstmal aktivieren. Und da, also da steckt so viel drin, das fällt mir gerade wahnsinnig schwer, das zu sagen. Deswegen komme ich mal zu dem, wie es mir gefallen hat. Andromeda's Edge reizt mich wahnsinnig zu erforschen. Ich habe wirklich großen Spaß dabei. Ich merke, wie ich in so einem Tunnel bin, wenn ich davor sitze und versuche irgendwie jetzt, die Ressourcen zu sammeln, um dann eben diesen Großkomplex an der Stelle zu erbauen. Und am besten natürlich, bevor ein anderer das tut, weil es ist eben pro Planet nur ein Großkomplex überhaupt möglich. Also wir haben da so einen Wettrennen-Aspekt, der mit reinspielt. Ich beobachte die anderen Spielenden auch. Haben die vielleicht schon die Ressourcen zusammen und schnappen mir die dann weg? Gehe ich vielleicht eher auf den Kampf und versuche darüber irgendwie vielleicht auf dieser Kampfleiste nach vorne zu kommen und da Punkte zu generieren. Aber, jetzt kommt das Aber, immer am Ende der Partie habe ich nie den Reiz gehabt, so zu sagen, oh, das muss ich morgen sofort nochmal auspacken. Irgendwie, ich habe es jetzt so formuliert in meinem Skript hier, es berührt mein Herz nicht. Ich finde es mechanisch großartig und es macht mir Riesenspaß, aber es berührt mich nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Essenz, die ich daraus ziehe. Es ist mir, und ja, das ist, das mag jemanden überraschen, der mich kennt, es ist mir zu mechanisch an vielen Stellen. Und ich bin eigentlich jemand, der auf die Mechanik einen ganz großen Wert legt und das Thema ja gern ein bisschen außen vor lässt. Ging das dir genauso?
Ich finde das eine sehr schöne Formulierung, die du da verwandt hast, und würde die für mich übernehmen, denn mechanisch finde ich das wirklich reizvoll und ich habe auch Lust auf die nächste Partie. Also ich habe es jetzt am Wochenende, war ich am Samstag beim Nico und wir haben uns wahnsinnig viel vorgenommen, was wir alles spielen wollen. Ich war am Samstagnachmittag um 16 Uhr da und wir haben dann bis nachts um 4 tatsächlich gespielt und sehr viele unterschiedliche Titel. Und ich hatte auch Andromeda's Edge nochmal vorbereitet. Ich habe die Anleitung nochmal gelesen, zweimal. Also einerseits, um sie hier für den Podcast nochmal ein bisschen vorzubereiten, andererseits, um es dann auch nochmal gut erklären zu können, einfach zu gucken, wie sind da die Dinge strukturiert. Und ich habe festgestellt, ich finde es gar nicht so wahnsinnig kompliziert oder so. Also es ist nicht wie ein Voidfall oder so, ne? Oder auch nicht wie ein Twilight Imperium, wo du dann stundenlang die Anleitung erklären musst, sondern man kommt da ganz gut rein tatsächlich, weil sich alles über diese Aktionen und auch über die unterschiedlichen Module und so ganz gut erklären lässt. Also es ist jetzt dann doch, naja, also zugänglich ist der falsche Begriff, aber es ist auf jeden Fall für ein Spiel dieser Komplexität gut erlernbar und man kann es gut erklären, wenn man sich eben schon ein paar dieser Spiele mal gespielt hat. Ich war ein bisschen traurig, weil ich habe dann gesagt, boah, zu viert brauche ich es nicht spielen am Samstag, weil dann dauert es unverhältnismäßig lange und habe deswegen vorgeschlagen, dass wir es nur zu zweit spielen. Jetzt hat er aber noch weiteren Besuch eingeladen. Es war eine ganze Zeit lang nicht klar, ob wir zu zweit sind oder eben mit mehreren und dann waren wir zu viert und haben dann eben zu viert noch was anderes gespielt und wir haben wahnsinnig viel auch zu zweit gespielt. Aber Andromeda's Edge war nicht darunter und ich habe es ein bisschen bedauert, weil ich hatte mich schon drauf gefreut, weil es ist ja ein Spiel, bei dem ich wirklich Lust habe, bestimmte Dinge zu optimieren. Und ich erinnere mich an unsere letzte Partie, die ist ja auch noch, liegt noch nicht lange zurück. Und da habe ich so ein ganz gutes Gefühl gehabt von, oh, ich glaube, ich kann jetzt gewinnen. Und dann habe ich das Spielende ein bisschen forciert und habe aber bei einer der Technikleisten übersehen, dass du deine restlichen Ressourcen noch wertest und ich nicht mehr. Und dadurch bist du dann nochmal an mir vorbeigezogen. So. Und ich dachte, ah, Mist, ja, Mann. Und seitdem habe ich so das Gefühl, ich habe direkt Lust, das wieder zu spielen, uns beim nächsten Mal besser zu machen. Weil du kannst ja auf ganz unterschiedliche Weisen Punkte machen. Du kannst viele dieser Großkomplexe bauen, die bringen natürlich wahnsinnig viel Punkte. Du kannst aber auch Siegpunkte machen über die Planeten oder über bestimmtes, das kontinuierliche Triggern von bestimmten Modulen, die du eben hast. Du kannst in die Ereigniskarten reinschauen und schauen, was wird denn da als nächstes gewertet, also welche deiner Technikleisten kommt dann da zur Wertung oder so. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege und das ist was, was mir in diesem Spiel total gut gefällt, auch diese Fraktionen alle auszuprobieren und deren Stärken zur Geltung bringen zu lassen. Ich mag gerne diesen flexiblen Spieleraufbau, dieses Worker Placement, also wo setze ich jetzt mein Raumschiff ein, wie hängen die Planeten zusammen, wie kann ich das schön optimieren, da auch viel zu entdecken. Ich habe nur eine Schwierigkeit mit diesem Spiel, es ist wahnsinnig kleinteilig in vielerlei Hinsicht. Also es ist unheimlich umständlich in der Handhabung und das ist was, was ich bei dem Spiel ein bisschen anstrengend finde. Also hier noch ein Plättchen, da noch ein Modul, dann habe ich hier noch ein Plättchen, das darf ich gerade nicht verwenden, dann lege ich es auf den Planeten, das darf ich aber nur in meinem Zug wegschmeißen, diesen Planeten, um dann da eine Ressource zu bekommen. In deinem Zug, wenn ich da einen Planeten bekomme, darf ich das dann irgendwie schon wieder nicht machen. Wenn ich nichts zu reparieren habe, bekomme ich einen Siegpunkt. Wenn ich was zu reparieren habe, dann kann ich mein Modul oder mein Raumschiff reparieren. Dass ich einen Siegpunkt bekomme, ist auf diesem Tableau aber nirgendwo angegeben. Deswegen haben wir es auch mal vergessen. Also es gibt so ein paar Dinge, wo ich denke, ja, das gibt so kleine Regeln, die irgendwie nett sind, die man aber schnell übersieht oder vergisst, weil sie so bestimmte Voraussetzungen haben. Wenn das gegeben ist, kriegst du hier noch einen Siegpunkt. Wenn das nicht gegeben ist, darfst du das nur in dem anderen Spielerzug machen und so. Und es hat so eine Kleinteiligkeit, die es, glaube ich, gar nicht gebraucht hätte. Also es hätte ein bisschen mehr gestreamlined sein können, ein bisschen mehr zielgerichteter, zielstrebiger funktionieren können. Ich glaube, dann wird es mir noch besser gefallen. Aber es ist ein Spiel, das wird definitiv in meiner Sammlung bleiben. Da freue ich mich auf jede Partie, bin auch jederzeit bei einer Partie dabei, hab da viel Freude dran. Das Handling ist mitunter ein bisschen umständlich, aber eine große Stärke, über die haben wir noch gar nicht gesprochen bei diesem Spiel, ist das Kampfsystem. Und es gibt sehr viele Spiele, bei denen ich das Kampfsystem sehr dominierend, sehr anstrengend und sehr umständlich finde, also Twilight Imperium zum Beispiel oder auch bei anderen ist das Kampfsystem die Hölle. Da kannst du manchmal eine halbe Stunde lang um den Block laufen und wenn du wiederkommst, ist der Kampf immer noch nicht vorbei. Und das ist für mich hier die große Stärke, dass Kampf ein Element ist, dass der aber sehr schlank und sehr überschaubar abgehandelt wird. Ich habe nämlich zum einen Würfel, die ich werfe, je nachdem mit welchem Schiff ich dann dahin fahre oder wie viele Schiffe in meinem Sektor stehen, da kann ich eben Würfel werfen. Ich habe manchmal Karten oder Module, die mir erlauben, mehr Würfel zu werfen. Und ich habe einen sogenannten Zielcomputerwert, heißt es, glaube ich. Und dieser Zielcomputer bedeutet, wenn ich mit zwei Schiffen in diesem Sektor stehe, dann hat mein Computer einen Zielwert von 2. Das heißt, immer wenn ich weniger als 2 würfle, dann darf ich den Einserwürfel in dem Fall nochmal würfeln. Wenn ich durch bestimmte Upgrades oder Module was einen Zielcomputerwert von 3 hätte, dann würden immer die Einser oder Zweier nochmal gewürfelt. So, bis ich dann eben alle meine Würfel gewürfelt habe, die mindestens diesen Wert aufweisen. Und dann wird einfach geschaut, wie viel Würfel habe ich geworfen, wie viel Würfel hast du geworfen oder eben die Bedrohung. Und dann werden immer die stärksten Würfel miteinander verglichen. Und wer dann übrig bleibt oder den stärksten Würfel hat, der hat dann halt gewonnen. Ende aus. Und das ist halt in 30 Sekunden erledigt, so ein Kampf. Und dann wird er abgehandelt, dann gibt es eine Belohnung oder es wird ein Schaden markiert, weil der vielleicht ein Schild hat. Und dann geht es aber auch schon weiter. Das heißt, der Kampf ist hier ein Element, das eine gute Würze reinbringt. Ist auch nicht leicht. Also es gibt auch Schiffe, die sind trotzdem bockstark oder haben noch Schilde oder was weiß ich was. Aber es ist eben nicht das dominierende und alles andere überlagernde Element. Es gibt ja so von diesen Sci-Fi- oder Weltraumspielen welche, die sind eigentlich nur darauf ausgelegt, dich stärker zu machen für den Kampf und irgendwann kumuliert es dann in einer großen, alles umfassenden Kampfhandlung und das ist hier nicht der Fall. Das ist ein Element, genau wie auf den Planeten gehen, genau wie das Wettrennen um ein Großprojekt oder genau wie das Optimieren der Module oder der Technikleisten, ist eben das Kämpfen auch eines der Elemente, aber eben keineswegs das Dominierende und das finde zumindest ich hier sehr, sehr angenehm, dass es so schnell und zügig abgewendet ist. Du hast auch Taktikkarten, die manchmal sagen, hey, du gehst ganz aus dem Kampf raus oder vertreibst deinen Gegner auf ein angrenzendes Feld oder so, dann ist der ganz schnell erledigt. Also da gibt's ganz schöne Möglichkeiten und das ist etwas, was ich wirklich eine absolute Stärke bei diesem Spiel empfinde.
Das Kampfsystem finde ich auch absolut genial. Das hast du super beschrieben gerade, dass das so schnell abgehandelt ist und so schnell ausgewertet. Da wird auch nichts mehr noch gerechnet und eventuell noch dies und jenes und da kann man noch mal kontern. Nö, das Ergebnis steht fest. Einer hat gewonnen, mindestens einer hat verloren, manchmal ja auch mehrere, wenn mehrere in der Schlacht sind. Was mich stört daran ist, dass das Prozedere, bevor es zum Kampf kommt. Denn du setzt dich irgendwo auf ein Aktionsfeld drauf und dann musst du erstmal gucken, okay, welcher der Feinde ist überhaupt in Reichweite? Ja, die haben ja unterschiedliche Reichweiten. Kommen die dann zu mir? Weil wenn sie in Reichweite sind, müssen sie zu mir kommen. Eventuell sind es mehrere, dann muss ich mich entscheiden, wer dann eigentlich dazu kommt. Dann wird nochmal abgefragt, ist einer der Mitspielenden auch in Reichweite und kann vielleicht noch mitmischen? Dann haben wir plötzlich einen Dreierkampf oder einen Viererkampf dort. Und das ist so ein bisschen, du hast es ja eben schon gesagt, kleinteilig. Das ist so, ja, bis du dann an dem Punkt bist, wo es zu diesem wirklich sehr schnellen, eleganten Kampf kommt, musst du erstmal ein bisschen verwalten und musst aufpassen, dass du da nicht irgendein kleines Detail vergisst. Ja. Das ist eigentlich auch eine super Zusammenfassung für das ganze Spielgefühl, ja. Kleinteilige Dinge, die dann zu einem sehr eleganten Gesamtkonstrukt eigentlich führen. Und ein weiterer Punkt, den ich auch sehr positiv nochmal erwähnen möchte, ist, wie gut es zu zweit spielbar ist. Zu dritt ebenfalls, zu viert hatten wir es nicht auf dem Tisch, einfach aufgrund der Spielzeit, weil wir gesagt haben, das dauert uns jetzt zu lange. Ja, wenn du mindestens einen am Tisch hast, der das noch nicht kennt, das dauert einfach. Dann bist du schon mal locker bei 3 Stunden Spielzeit. Aber auch zu zweit keinerlei Einschränkungen. Das funktioniert super und macht Riesenspaß und fühlt sich überhaupt nicht irgendwie jetzt minderwertiger an dadurch oder so.
Ja, also das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Viel kleinteiliger Kram, der dann zu einem großen Ganzen zusammengefügt wird und genau so ist es. Aber das ist eben wie bei einem guten Essen. Da brauchst du auch viele Zutaten, musst die schnippeln, musst die vorbereiten, machst ein ordentliches Mise en Place, musst den Ofen vorheizen. Und du hast ja neulich in eurem Podcast Anonyme Ludoholiker gesagt, dass ein Spiel, nämlich das Unbewusste, zusammenfällt wie ein Soufflé. Das war interessanterweise auch bei einem Frosted Games Spiel. Dieses Spiel hier ist kleinteilig, ich brauche viele Zutaten, aber es mündet dann doch in einem sehr bekömmlichen und sehr schmackhaften Menü an der Stelle sogar. Es ist nicht nur ein Gang, sondern gleich ein ganzes Menü. Wenngleich man eben, und deswegen sagte ich am Anfang, ich bin ein bisschen differenziert, mitunter ein bisschen genervt nicht, aber ich finde es ein bisschen anstrengend, manchmal diese vielen kleinen Dinge im Blick zu behalten. Man vergisst auch mal was. Jetzt sind wir Spielende, die dann sagen, komm, ob du da jetzt für diesen Schrottplatz, weil du eben nichts zu reparieren hast, noch einen Siegpunkt bekommst oder nicht. Wir können einander das verzeihen und sagen, das verspielt sich im Gesamtmix. Ne? Es gibt aber auch Leute, die dann solche Spiele spielen und sagen, oh, vor 7 Runden, da habe ich ja aber hier den Siegpunkt noch vergessen und da habe ich noch was und so. Und das Spiel begünstigt, dass man Dinge übersieht oder vergisst. Und das muss man auf dem Schirm haben. Es gibt ein umfangreiches Heft mit Glossar und ein Begleitheft mit Glossar und so weiter. Also man kann das alles gut nachlesen. Es ist super strukturiert. Aber man muss eben sehr viele Dinge im Blick behalten. Eine Sache, die ich leider nicht beurteilen kann und ich sage ausdrücklich leider und gerne bald beurteilen können möchte, ist, es ist doch, meine ich, so eine Weiterentwicklung von Dwellings of Eldervale. Also so eine Versci-Fiung von Dwellings of Eldervale. Dieses Spiel liegt, nachdem ich sehr viel darüber gelesen und gehört habe, seit etwa 2 Jahren bei mir im Schrank. Ich habe es noch nicht spielen können, würde das aber jetzt wirklich gerne mal tun, weil wenn ich jetzt ein Spiel habe, bei dem ich was Ähnliches mache und es nicht im Weltraum tun muss, dann habe ich da vielleicht doch ein bisschen mehr Bock drauf. Ja, aber ich, wie gesagt, Andromeda's Edge, ich bin jetzt nicht derjenige, der bei jedem Sci-Fi-Spiel hier schreit, aber das hat mir gut gefallen. Und auch vielleicht im Vergleich mal zu einem Voidfall, über das wir immer noch mal sprechen wollen, deswegen auch, oder auch zum Twilight Imperium, deswegen auch eine schöne oder interessante Variante, weil es eben zu zweit auch in 2 Stunden, 2,5 Stunden gut gespielt ist, ne? Und eben nicht 3 oder 4 oder 8 Stunden dauert. Also insofern ist das ein schöner Korridor, was ein abendfüllendes Spiel ist. Aber wenn das alle gut können, kann man das zu zweit oder zu dritt spielen, wenn man keine Grübler hat und das alle gut können. Und dann ist das eben in 2, 2,5 Stunden gespielt. Und das finde ich eine Stärke, weil das in diesem Genre gar nicht so regelmäßig passiert. Also es ist so ein bisschen, glaube ich, ein Korridor zwischen Gaia Project und Voidfall. Ich glaube, in diesem Korridor bewegt sich es eigentlich ganz gut und ist da eine schöne Ergänzung in diesem Genre. Ja, das war ein Spiel von Luc Lowry oder Lowry und Maximus Lowry bei Cardboard Alchemy, ursprünglich erschienen im Deutschen bei Frosted Games. Das war Andromeda's Edge. Und dieses Spiel beschließt heute den Reigen der Spiele, über die wir gesprochen haben. Wir können sie ja noch mal ganz kurz zusammenfassen, damit ihr, wenn ihr vielleicht nicht mehr alles auf dem Schirm habt oder vielleicht ein bisschen später eingeschaltet habt, noch mal einen Überblick habt. Wir hatten gleich zu Beginn ein schönes Zwei-Personen-Spiel, eine schöne Überraschung für uns beide, nämlich Solstice von Frosted Games. Dann hatten wir Zenith von Playpunk bzw. Asmodee, Zwei-Personen-Spiel, wo wir an verschiedenen Spalten, Lanes, Planeten manipulieren mit einem schönen Tempo. Castle Combo, ein 3x3 Grid, was ich möglichst punkteträchtig zusammenbringen will. Ein Spiel von dem Herrn Grar, wie heißt er nochmal? Gregory, nämlich Gregory Grar, genau, bei Cosmos erschienen. Dann haben wir Iro, auch ein 3x3 Grid, was ein bisschen solistischer ist, was bei Heidelberg erschienen ist. Dann hatten wir Inori, ein, ja, nicht ganz gut greifbares, vielleicht ein bisschen plätscherndes, kleines Worker-Placement-Spiel von den Space Cowboys, auch bei Asmodee. Und zum Schluss ein episches, wunderbares Sci-Fi-Spiel, nämlich Andromeda's Edge von Frosted Games. Ja, da haben wir einige Spiele wieder im Portfolio gehabt heute. Ich hatte wieder viel Spaß beim Aufnehmen. Ist ja doch eine wieder längere Folge geworden. Wie schön. Freue mich schon auf unsere nächste und auch auf unseren nächsten Spieleabend. Wir haben auch noch wieder einiges zu tun. Mich interessiert natürlich jetzt, oder uns beide interessiert selbstverständlich, was dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, hier am besten gefallen hat, welches der Spiele du vielleicht ganz anders bewertest als wir. Möglicherweise hast du das ein oder andere noch nicht gespielt und freust dich jetzt drauf oder lässt die Finger davon, je nachdem, wie dir unsere Rezension zusagt. Vielleicht hast du aber auch diese Spiele schon gespielt und kommst zu ganz anderen Schlussfolgerungen, dann interessiert uns das. Schreib uns das gerne. Du kannst diese Folge natürlich gerne teilen und bewerten. Und ja, wir freuen uns auch über Kontaktaufnahmen bei Instagram oder bei anderen Plattformen. Bei Blue Sky zum Beispiel sind wir beide auch noch aktiv. Ja, ich wünsche dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt erstmal ein viel Spaß beim Spielen. Eine wunderbare Zeit. Für uns ist gerade hier Ostermontag, aber die Folge wird noch ein paar Tage dauern, bis sie veröffentlicht wird. Am kommenden Wochenende, das kann ich schon sagen, es wird nämlich im Laufe der Woche diese Folge erscheinen, am kommenden Wochenende werden wir mit dem Chris Greff dann die Orakelfolge zum Spiel des Jahres und zum Kennerspiel des Jahres aufnehmen. Eine erscheint hier im Podcast, die andere bei den Prätagogen, das ist ja auch schon fast Tradition, jetzt zum dritten Mal in Folge, da freue ich mich schon unheimlich drauf, habe schon eine ganz lange Liste und bewege ja, ja, alle diese Spiele in meinem Kopf und in meinem Herzen.
Ich bin sehr gespannt.
Ich glaube, da werden wir einige, wenn wir schon, glaube ich, auch ein paar Kontroversen durchaus haben und wahrscheinlich auch ein paar Titel wieder rauszaubern, die niemand auf dem Schirm hat, da setze ich ja sehr auf den Chris, der ja manchmal eine sehr unkonventionelle Sicht auf die Dinge hat, was dann eben auch sehr schön ist und eine unheimliche Bereicherung. Also ich freue mich drauf, wünsche dir jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, alles Gute, bleib gesund, pass auf dich auf, bleib inspiriert, inspiriere andere und natürlich, wie immer, hat das letzte Wort mein heutiger Gast und das ist Stefan Hanf, auch aus dem Podcast der anonymen Dudoholiker.
Ja, ich schließe mich dem an. Ich habe heute gar nichts Witziges vorbereitet, weil ich heute so unkreativ bin. Das Osterwochenende lasse ich jetzt ausklingen und sage bis dahin viel Spaß beim Hören und wir hören uns dann hoffentlich ganz bald wieder.